der kann mir doch nicht erzählen, dass er das für eine geile Idee gehalten hat. Da den Zauberer und 13 Zwerge und dann dachte er sich so, oh super, da habe ich so viele Möglichkeiten. Nein, es würden 5 reichen, 7 wäre auch noch okay, 13 ist völlig unerzählbar.
Ausnahme der Rose.
Ein Podcast, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Spotify, wo die Schatten drohen. Hier ist Ausnahme der Rose, der Hörspiel-Podcast für alle Balrogs und solche, die es werden wollen. Begrüßen Sie Ihren Gastgeber, einen Mann, der auf Wagfleisch, Fassreiten und Stichwaffen steht.
Linus Volkmann.
Und mich, Felix Scharlau, den 160 Meter langen Drachen, der Tag ein, Tag aus faul auf seiner Hörspielsammlung liegt und die Wohnung warm faucht. Heute hören wir den kleinen Bruder des Herrn der Ringe, J.R.R. Tolkiens, der kleine Hobbit.
Wenn ihr eine Pfeife bei euch habt, dann setzt euch her und bedient euch. Nichts drängt zur Eile. Wir haben noch den ganzen Tag vor uns.
Bilbo setzte sich auf die Bank vor der Tür, kreuzte die Beine und blies einen wundervollen grauen Ring in die Luft.
Sehr schön,
sagte Gandalf.
Aber ich habe heute Morgen keine Zeit, Ringe zu blasen. Ich suche jemand für ein Abenteuer, das bestanden sein will.
Ausnahme der Rose. Ein Podcast von mir und Linus Volkmann, in dem jedes Mal ein Hörspiel besprochen wird. Einmal stelle ich das vor und beim nächsten Mal wieder du. Diesmal bin ich dran. Und warum erkläre ich nach knapp 60 Folgen unser Prinzip nochmal, Linus? Kannst du es mir sagen?
Keine Ahnung. Also aus einer Art Reflexhandlung, weil du weißt, heute ist es wirklich ganz schön happig.
So ähnlich. Ich glaube, heute, das ist ein Thema hier, der kleine Hobbit, das zieht richtig. Ja, ich glaube, da kommen die Audience Nuggets nochmal in unser rostiges Sieb reingeschwommen ohne Ende. Und da muss man vielleicht auch einfach nochmal sagen, worum es hier geht, dass die Leute sich abgeholt fühlen. Ne? Also wir reden über Hörspiele, aber das Wichtigste dir ja auch immer, wir reden am Anfang nicht über Hörspiele, sondern über ganz, ganz andere Sachen. Also irgendwann so bei Minute 20 geht's dann mal los mit diesem Hörspiel. Davor wird hier schön abgefeiert, was so privat läuft. Wie geht's dir denn so?
Nein, Felix, ja, mir geht es gut, vielen Dank. Aber ich habe ja letztens auch mal unseren Podcast gehört und ich weiß es nicht, woher es kam. Es war wie so eine Epiphanie. Es brach über mich herein, dachte ich auch so, mein Gott, wann geht es eigentlich mal über Hörspiele? Wissen die Leute überhaupt, dass es über Hörspiele gehen wird und nicht nur über unsere Gefühle und was wir gerade gekocht haben? Also deshalb dachte ich, wir könnten einfach mal das Geplänkel, das Schöne, was wirklich wichtig ist. Also das möchte ich mir nicht nehmen lassen, weil ich mag keine Sachen, die gleich losgehen. Ich möchte, wie bei einem Hörspiel, erstmal die Leute ein bisschen kennenlernen, so ein Gefühl dafür bekommen, eine Jacke aus ziehen, Schuhe abstreifen und dann geht es langsam in den Wohnraum.
Ja, wie du eigentlich meinst, du willst so eine Art Audio-Petting haben, bevor es richtig losgeht.
Auf jeden Fall. Ich muss mich an die Leute erstmal gewöhnen bei einem Podcast und ich gehe davon aus, das geht anderen auch so. Es ist ja keine Schulstunde, dass man sagt, so jetzt geht's gleich los. Ach Gott, das Geplänkel ist ja immer das Schönste. Ich habe heute auch wieder zu Gabi Fastner geturnt heute Morgen und da ist auch so, das sind nur 12 Minuten, aber so die erste halbe Minute, wenn man sich so hinstellt und so und es noch nicht losgeht, das ist eigentlich dann immer so aufregend. Und das möchte ich bei uns so ein bisschen in die Länge ziehen. Und jetzt hier der Zeit-Feuilleton-Chefredakteur, dem jetzt das mal rübergegeben wurde von seinen Urenkeln. Hör da doch mal rein, Theophilis. Die machen jetzt Tolkien. Das wäre vielleicht auch mal was für euch. Also herzlich willkommen. Das ist jetzt das schöne Geplänkel. Mhm. Aber Felix, hättest du Lust, dass wir das so ein bisschen, dass wir erstmal so reinkommen und ich würde dich aber was zu Hörspielen fragen. Was? Weißt du, dann lernen die Leute uns kennen, aber sie haben auch einen Bezug zu unserem Oberthema.
Aha, ja, dann schieß doch mal los. Könntest du mal versuchen.
Ja, ich wollte dich fragen, wie du denn so das Hörspiel hören zelebrierst. Ob du dich noch so erinnern kannst, dass du es vielleicht früher anders gemacht hast. Und vor allem natürlich auch, du hast ja ein Hörspiel mitgebracht. Ich will nicht zu viel spoilen, aber es geht 8 Stunden. Wie hast du das gehört? Hast du 8 Stunden auf dem Stuhl gesetzt? Hast du dabei den Rasen gemäht? Wie hast du Wie hörst du Hörspiele und auch dieses Konkrete?
Ja, also zunächst mal, jedes Mal, wenn Linus Volkmann nochmal wütend erwähnt, dass ich ihm so viel Arbeit zugemutet habe, wird dieses Hörspiel länger. Ich glaube, es geht nur 6,5 und nicht 8. Aber es gibt auch unterschiedliche Fassungen, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Nee, ist eine interessante Frage mit dem Hörspiel hören. Vor allem, ehrlich gesagt, was das früher Hörspiel hören anbelangt, da hatte ich mir mehr Gedanken drüber gemacht. Und zwar, früher habe ich Hörspiele auch aus so einer Isolation herausgehört, ne? Also, ich war jetzt kein Einzelkind, aber trotzdem ist man ja dann öfter auch mal alleine und früher als Kind sind die Tage auch manchmal länger. Also das Leben zieht nicht nur an einem vorbei so ganz schnell, sondern ist auch unglaublich zäh und langsam. Heute rasen die Tage und Monate, ja, aber da gab's auch echt Leerlauf. Nicht, weil ich so ein geiler Schüler war, sondern weil ich halt nicht so viel gemacht habe sonst. Keine Interessen gehabt eigentlich, ne? Und da habe ich das auch so ein bisschen als so einen guten Freund gehabt, das Hörspiel hören. Heute ist es eher so ein bisschen gegenteilig, also nicht, dass ich Hörspiele hasse, aber ich meine jetzt eher, dass die Zeit doch sehr rar ist und so ein besinnliches Hörspiel hören. Da versuche ich tatsächlich zur Zeit wieder hin zurückzukommen mit zum Beispiel, keine Ahnung, Sudoku nebenher machen oder Puzzeln. Weißt du, dass du so runterkommst beim Hörspiel hören? Das habe ich lange Jahre nicht gemacht. Ich habe dann Hörspiele meistens nachts gehört, wenn ich irgendwie Schlafstörungen hatte, die ich sowieso ständig habe. Aber das ist dann mehr so eine Art Medizin oder so. Das ist jetzt gar nicht so viel Genuss dabei eigentlich. Und sonst höre ich eher Podcasts dann tagsüber, glaube ich. Wie ist das denn bei dir?
Ja, also ich könnte zum Beispiel keine Sudoku lösen, wenn ich ein Hörspiel höre. Ich habe nämlich nicht so ein großes Gehirn. Das werden viele, die den Podcast schon länger kennen, auch wissen. Aber ja, also mir geht es tatsächlich ähnlich. Ich habe mich jetzt sehr abgeholt gefühlt, als du gesagt hast, mit der raren Zeit. Ich weiß nicht, ob es eben an der Kulmination der eigenen Interessen und Verantwortungen liegt. Aber man kommt ja zu nichts mehr. Und da ist dann einfach mal sich so rauszuziehen und dann 50 Minuten ein Hörspiel zu hören, das ist schon eine Herausforderung. Also wenn ich auch allein sehe, wie viele Bücher ich auf meinem Nachttisch habe, wo ich noch nicht mal schaffe, durchzublättern, um mir eine Meinung zu bilden, anhand von so ganz kleinen Spots. Also ist schon krass. Also ich kann mich erinnern, dass ich so früher so gerne in der Badewanne Hörspiele gehört habe. Also da hat ja auch Wasser, spielt da eine Rolle und man muss eben gucken, dass man den Kassettenrekorder nicht nass macht. Und dann habe ich ganz lange dann immer überlegt, welches Hörspiel ich mitnehme. Und das ist ja auch so in der Vorstellung geiler als in echt. Also nach 10 Minuten ist einem ja total heiß und man tropft immer auf diesen Kassettenrekorder, weil man irgendwie wieder weil man anhalten musste oder so. Aber so, das ist so ein Luxusgefühl, auch eben Zeit. Also Badewanne ist ja auch so eine Verheißung von Zeit. Ich hoffe, du stellst dich mir jetzt nackt vor, Felix. Mhm. Aber sowieso, auch ohne die Geschichte, nehme ich an.
Ja,
und
die ganze Zeit.
Und ja, ich weiß nicht. Also jetzt so für mich ein super Slot ist, an dem ich nochmal runterkomme, ist Kochen und da höre ich gerne. Aber meistens dann tatsächlich auch Podcasts. Und ich höre jetzt Hörspiele eher in der Vorbereitung auf uns irgendwie dauernd nebenbei beim Rumlaufen und habe dann so Zettel und Stift in der Jackentasche und bleib dann immer stehen. Und es ist irgendwie, also das Gegenteil von dieser Luxuszeit.
Es ist ein Stück weit Arbeit geworden, nur ohne Geld. Ja. Wenn ihr schon mal beim Hörspielhören Sex hattet, dann schreibt uns. Nein, also das ist jetzt ein Running Gag für die 100.000 neuen ZuhörerInnen, die jetzt wegen des Hobbits reingekommen sind. Wir haben so einen Running Gag. Linus will die ganze Zeit wissen, wo die Leute Sex hatten. Also er will eigentlich nur beständig über Sex reden. Ich glaube, darum geht's. Geht gar nicht so sehr um die Inhalte und ruft hier immer dazu auf, uns zu schreiben, in was für Situationen Sex gehabt wurde, falls das Deutsch ist.
Reicht. Na,
schwamm drüber.
Liebe FAZ-Leute, das ist alles Ironie von diesem Mann. Also mir geht es wirklich auch um die Kultur. Nicht nur so ganz schlüpfrig, dass ich die ganze Zeit wieder durch das Schlafzimmer-Schlüsselloch gucken will. Nein. Ich grüße alle, die gerade baden. Der Schaum rinnt von der Nasenspitze. Justus Jonas flüstert leise, je t'aime. Und jetzt kann es ja auch langsam mal losgehen. Wie fandst du das Geplänkel in der Form? Ganz gut, oder?
Ja, mal was anderes. Mal was anderes.
Vielen Dank.
Ja, ansonsten, ich hatte hier die letzten Male immer so ein bisschen bemängelt, habe ich da reingesteigert, dass Linus, der ja im Showbusiness aktiv ist als Journalist, zu wenig Station-IDs ranschafft. Station ID, das ist, wenn ein Prominenter oder eine Prominente im Idealfall dann irgendwie sagt, so hey, ich bin so Riesenfan von Ausnahme der Rose, mach doch mal. Und Linus bringt halt nichts ran. Ne? Also ich habe damals Helge Schneider, da dachte ich, jetzt geht's los.
Guten Tag, mein Name ist Helge Schneider und Sie hören den Podcast Ausnahme der Rose.
Seitdem ist 2 Jahre nichts passiert. Ich treffe niemanden, du fragst nicht, wahrscheinlich traust du dich nicht. Und aber ich habe jetzt mal hier jemanden rangeschafft. Wir hören mal die neue Station-ID, die ich besorgt habe.
Hallo, hier ist Han Solo und ihr hört Ausnahme der Rose.
So Linus, wie findest du? Han Solo, das ist doch dein Metier hier, das ist doch das Herr der Ringe im Weltall, oder nicht?
Das stimmt, aber du bist ja nicht so der Star Wars Creep und deshalb möchte ich dir sagen, das klingt gar nicht so sehr wie Han Solo, wie du dir das vielleicht vorstellst, als jemand, der noch nie Star Wars gesehen hat.
Warum nicht?
Ja, von der Stimme her.
Ach so, ist die zu alt schon für die Filme, wo Harrison Ford noch mitmachte, oder?
Ja, wenn man es weiß, dann ist es so. Das ist so, ne? Also wenn man so sieht, in was man reinbeißt, dann erwartet man ja auch so einen Geschmack und dann funktioniert das. Ich hätte es vielleicht ohne deine Ankündigung nicht so richtig als Han Solo erkannt und sehe deshalb die Dringlichkeit für Station-IDs. Also bevor du die KI weiter behelligst, also muss ich irgendwas liefern.
Ja, der Linus hat schon gespoilert. Wir haben hier tatsächlich eine KI bedient, beziehungsweise ein Kollege von mir, der experimentiert gerade sehr viel, sehr interessant auch mit KI-Stimmen. Programmiert da so rum, also jetzt nicht programmieren im Sinne von, also coden, aber er hat da irgendwie so ein Tool und da kannst du dann wirklich immer das so besser machen lassen und sehr interessant, was er mir da gezeigt hat und da hat er auch das netterweise für uns gemacht. Das ist jetzt nicht die echte Stimme, sage ich jetzt aus juristischen Gründen. Überhaupt dieses ganze KI-Thema, ist jetzt vielleicht hier kein Platz beim kleinen Hobbit drüber zu reden, aber dieses KI-Thema, also Stimmen in Synchronisation, man denke nur an Pumuckl, wo die neuen Pumuckl-Folgen auf RTL Plus, wo Hans Klarin dann so reaktiviert wurde per KI. Das ist ein Thema, das dringt jetzt immer weiter in diesen Markt rein und es wird sehr interessant sein, was da passiert, auch im Hörspielbereich. Ich glaube nämlich nicht, dass das sehr lange noch dauert, bis das wirklich gut gemacht möglich ist. So Hans Petsch zum Beispiel da wieder aufzuwecken, sag ich mal. Aber ist ja auch eine moralische und rechtliche Frage. Sehr interessant. Müssen wir hier vielleicht nicht vertiefen. Ich habe auch keine abschließende Meinung. Aber bucht uns total viel Honorar für so Podiumsdiskussionen. Ne? Keine Ahnung, bei der Buchmesse oder so. Ich habe Zeit.
Ja, also ich bin ja jemand, der eben auch sich mit alten Hörspielen beschäftigt und offensichtlich dementsprechend wertkonservativ as fuck. Aber auch ich habe denn die Pumuckl-Folgen, diesen Reboot gesehen, also wo die Serie wiederbelebt ist. Und es ist natürlich auch im Writing und von den SchauspielerInnen wahnsinnig gut. Und dieser Aspekt, dass man ja natürlich denkt, so, das ist nicht Hans Klarin, ich fühle mich betrogen. Ah, der hat sich recht schnell verflogen. Es ist einfach so gut gemacht. Es spricht ja so ein Kabarettist und dessen Stimme wird dann verändert. Also du brauchst natürlich schon den Duktus in der Art zu sprechen und dann wird eben die Farbe verändert oder wie man sich das so vorstellen muss. Und also wer das noch nicht gesehen hat und eben so ein bisschen in der Vergangenheit hängen geblieben ist, liebe Fans von Ausnahme der Rose, guckt euch die neuen Pumuckl-Folgen an, wenn ihr die Möglichkeit habt.
Also für die Nerds nur ganz kurz, das vorhin Han Solo war nämlich Text-to-Speech. Also du tippst einfach was ein und der generiert das dann. Ne? Das ist eine andere Technik, als wie du beschrieben hast, eine Stimme zu nehmen und dann die, was ist das, Formanten und so weiter. Ne? Also quasi die Klangfarbe der Stimme dann zu variieren, bis man da die und so weiter. Naja, fragt euren Akustiker oder Musikwissenschaftler dazu. Wollen wir mal weitermachen? Wir haben hier so eine Rubrik, das nur für die neuen Hörenden. Wir haben hier so eine Rubrik, wo wir öfter mal darauf eingehen, wer uns so geschrieben hat. Denn man kann uns schreiben unter ausnahmederrose@gmx.de. Linus, ist da bei dir irgendwas angelandet, wie ich schon so oft gesagt habe?
Und zwar habe ich einen wirklich sehr schönen Brief jetzt hier. Du hast der Person auch schon persönlich geantwortet. Man wird sehen, warum, weil es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Hallo Felix und Linus, vielen Dank für euren Podcast. Vielen Dank für die kritische Auseinandersetzung mit Rassismus, Sexismus und vielen anderen Formen von Diskriminierung. Als autistische Person habe ich teilweise Probleme damit zu verstehen, was ihr ironisch, sarkastisch meint. Das ging mir mit dem Thema Impfung während Corona schon so, dass ich zum Teil sehr verunsichert war. In den letzten Folgen wurde nun immer wieder die Nazi-Zeit, Zweiter Weltkrieg, Hitler von euch ins Spiel gebracht und auf eine sehr merkwürdige Art, die ich für Sarkasmus halte. Gerade in der aktuellen Zeit fände ich allerdings eine ganz klare Positionierung gegen rechts total wichtig. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in Zukunft solche Anspielungen weglassen würdet bzw. expliziter sagt, dass ihr rechtes Gedankengut nicht gut heißt. Vielen Dank und schöne Grüße, M. Punkt. Ja, Felix, da hast du den Salat.
Ich habe, wie du schon erwähnt hast, sonst hätte ich es jetzt auch nicht vorlesen wollen. Also ich habe da relativ ausführlich geantwortet und das möchte ich ja gar nicht wiedergeben. Aber der Ausweg Humor, die vielleicht auch falsche Pointe, ist generell ein Weg in meinem Leben, mit der Realität umzugehen. Ich glaube, das kann ich auch nicht ganz abstellen. Im Übrigen muss ich sagen, das Thema Stalingrad, nur mal als Spoiler, wird Linus heute hier in diesem Podcast einbringen. Nicht ich.
Das stimmt, Felix. Ach, du hast meine Depesche schon gelesen, was ich vorhabe hier, ja, um das zu derailen. Ja, nee, also ich finde an dem Brief halt natürlich sehr gut. Wir haben es ja jetzt schon gesagt, jetzt kommt ja das ganze Feuilleton dazu. Und es sind ja viele Leute, zu denen wir sprechen, die uns nicht persönlich kennen. Das war am Anfang anders, zumindest gefühlt. Es ist ja über das Thema so gewachsen, Ausnahme der Rose. Und dann reden wir ja aber immer noch untereinander so, wie wir uns kennen und wie wir natürlich auch wissen, da wie der andere tickt. Und es geht ja auch so ein bisschen darum, zu schocken oder den anderen mal aufs Glatteis zu führen, wie der Felix sagen würde. Und deshalb finde ich es ganz gut, das jetzt hier mal zum Anlass zu nehmen, zu sagen eben, dass wir uns solidarisch zeigen wollen und natürlich für eine menschenfreundliche Welt eintreten. Du hast ja gesagt, dass das Humor als Coping Mechanism, also um mit irgendwas umzugehen, was einen so fertig macht. Also ich habe ja so gerade jetzt so das Gefühl, es gibt so eine Demokratiedämmerung. So das, was man als absoluten Grundwert verstanden hat, dass es eine demokratische Gesellschaft gibt, demokratisches System, dass das jetzt so unter Druck ist und dass autoritäre Regime einen so großen Einfluss gewinnen. Und der ja hier auch sich als Druck schon widerspiegelt. Also das finde ich wirklich ganz schlimm. Und wenn wir dann hier so ein bisschen kokettieren mit allem Möglichen, dann soll es nicht davon ablenken für alle, die das nicht lesen können, weil sie uns nicht kennen, dass wir da irgendwelche Sympathien tragen. Wir sind einfach nur ein bisschen verzweifelt, aber ganz stabil. Wenn ihr niemanden mehr habt, ja, der sich gegen Rassismus, Antisemitismus ausspricht, dann haltet euch an uns. Ne? Wir stehen noch.
Um mal zu leichteren Themen zu kommen. Für dich ist ja auch das Frühjahr immer so eine Zeit, da wachst du auf, ne? Du kommst also aus dem Winterschlaf, reckst dich, streckst dich und dann hast du so richtig Bock, auch, ich kenne dich ja, also richtig Bock, auch einfach mal in den Zug zu steigen, verkatert, und durch die Gegend zu fahren. Kann man das von dir wieder erwarten, dieses Frühjahr?
Felix, es ist so lieb, dass du mir die Rampe gebaut hast. Ja, liebe Ausnahme der Rose-HörerInnen, ich bin noch mit meinem anderen Programm auf Lesereise. Wenn ihr das hier tatsächlich zeitnah hört, dann bin ich im Frühjahr 2024 unterwegs in Oberhausen, Erfurt, Chemnitz, Augsburg und Karlsruhe und später noch in Nürnberg. Und mein Programm heißt Na Bravo, Linus Volkmann liest aus Jugendmagazin der letzten 30 Jahre. Und wenn ihr unbedingt mal Felix nahe sein wollt und denkt, schade, dass wir ihn nicht sehen können, dann nehmt mich, ne, das quasi so die zweite Reihe, das kleinere Übel. Wenn ich dann live unterwegs bin, auf meiner Insta-Seite findet ihr alle Termine und die Links, die man bräuchte, um dabei sein zu können. Würde mich freuen. Felix, vielen Dank dafür.
Gerne. Schlechte Nachrichten gibt es hingegen an anderer Front, um auch das abzuhaken. Wir haben ja, das haben wir in den letzten Folgen häufiger erwähnt, tatsächlich eine Kassette gemacht mit zwei exklusiven, das muss man vielleicht nochmal betonen, tatsächlich exklusiven Folgen dieses Podcasts. Und wir haben in der letzten Folge, die, jetzt wird's kompliziert, vorproduziert war, noch gesagt, ja, die kann man da und da bestellen. Es kann sein, sie ist nicht mehr da. Zu dem Zeitpunkt, als diese Folge rauskam, war sie aber leider schon vergriffen. Deswegen hätte ich gerne, aber wir hätten es vielleicht rausschneiden müssen. Ist egal. Also jetzt muss ich wirklich sagen, sie ist wirklich nicht mehr da. Man kann sich das Bild noch anschauen, wie es ausgesehen hätte, aber es war wirklich keine sehr große Auflage und wir sind total dankbar, dass ihr da so drauf angesprungen seid und die innerhalb von, weiß ich nicht, paar Tagen, zwei Tagen oder so, war das alles weg. Wir überlegen jetzt, wie wir da weitermachen, ob wir vielleicht die Kassette nochmal neu auflegen eines Tages. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, würde ich sagen.
Genau. Ich hatte ja noch in der letzten Folge noch nicht mal verraten wollen, über welches Hörspiel ich auf meiner Seite, wir haben uns ja auch so ein bisschen getrennt, du hast den Karpatenhund eingebracht, ich den blinden Hellseher, einmal TKKG, einmal drei Fragezeichen. Und ich hatte das in der letzten Folge noch gar nicht gesagt, weil ich dachte, wir müssen das so über einige Episoden vom Podcast so ziehen, damit dann irgendwann diese Kassetten verkauft sind. Und jetzt waren sie dann so schnell weg. Also das ist natürlich schade für die, die keine bekommen haben. Aber wir sind natürlich unheimlich stolz. Du hast es auch schon durchklingen lassen. Denn ihr wisst es vielleicht nicht, aber Felix und ich, wir haben schon so viel zusammen gemacht. Wir haben auch tolle Artefakte gemacht. Wir haben Fanzines gemacht. Wir haben eine Single rausgegeben zusammen. Wir hatten mal ein Hörspielskript, was vertont werden sollte. Und wir haben mal zusammen einen Neo-Magazin-Royal-Beitrag gemacht, der zwar, ja, der zwar bezahlt wurde, aber immer wieder nach hinten verschoben wurde und dann nie umgesetzt wurde. Das ist so ein bisschen unser Lebensgefühl. Wir wollen so geile Sachen machen und machen sie dann auch. Und dann interessiert es aber keinen. Und jetzt bei dieser Kassette, so auf den letzten Metern, ne, bevor alles den Bach runtergeht, haben wir nochmal Oberwasser. Vielen Dank dafür.
Der Hersteller dieses Blisters, also die Kassette war in einem Blister verpackt und der das so schön designt hat, Dennis aus Frankfurt, hat allerdings versprochen, ich weiß nicht, ob es ein Witz war, ich sag's jetzt einfach so, dann muss er es nämlich machen, weißt du, das ist schon Realität. Er hat allerdings versprochen, dass er da so ein bisschen kompensieren möchte und er könnte sich vorstellen, schrieb er bei Instagram, dass er zur heutigen Folge, jetzt sind wir nämlich endlich bei der heutigen Folge, der kleine Hobbit, dass er vielleicht da Hobbit, was war es, Hobbit Fußhaare einblistern könnte. So als Merch-Produkt zu dieser Folge. Jetzt wird es also so dermaßen spezialisiert. Ich weiß nicht, glaubst du, er macht jetzt zu jeder Ausnahme der Rose-Folge ein entsprechendes Spielzeug? Das wäre ja schön. Und zweite Frage, Linus, glaubst du, er hat genug Schamhaar für die ganzen Besteller?
Felix, also ich bitte dich, wie redest du denn hier? Also ich habe tatsächlich Dennis schon mal besucht und er hat so eine Art Man-Cage. Also ich sage bewusst Man-Cage, nicht Man-Cave. Also so eine Art, so sagt man heutzutage zu so einem Hobbyraum, also dann eben für Männer in dem Fall. Und das ist so ein ganz kleiner Käfig, in dem er unheimlich viele Popkultur-Accessoires hat. Und also wirklich, man möchte da den Atomkrieg überstehen, weil da hat man keine Langeweile die ersten 30 Jahre. Und da habe ich ihn halt gesehen, wie er dieses Zeug da zusammenbastelt auch unsere Kassette. Und da hat auch jetzt schon jemand dann ein Foto mal geschickt, der unsere Kassette mit dem Blister gekauft hat. Und da war dann ein Haar schon drinnen, ein langes. Und da hat man ja schon gemerkt, das war ja quasi schon so ein Teaser auf diese Fußhaarsache. Also wer Hobbits nicht kennt, das sind eben diese mythologischen Figuren da aus der Geschichte von, die sind ganz klein und haben ganz große Füße, ne? Deshalb kann man sich ja vorstellen, dass Fußhaar ist ein wichtiges Thema. Aber Dennis hat kurzhaarige Hunde, von ihm kann es nicht, da kann nichts gehen und er ist selber ganz körperrasiert.
Aha.
Also deshalb weiß ich weder, wie dieses Haar in den in die eine Folge bei uns gekommen ist, noch wie er die Fußhaare imaginieren wird. Mal sehen.
Ja, also war so eine Art Menetekel jetzt für die Folge heute. Ganz schön.
Ja, also mal gucken, was da noch kommt. Aber ich weiß auch nicht, wo er die Zeit hernimmt. Wir haben ja gerade gesagt, so Felix und ich, ne, ich komme ja nicht mehr zum Baden, du kommst nicht mehr zum Alltag und er macht dann noch nebenbei. Er ist ein sehr erfolgreicher Typ, er macht dieses und jenes, ich möchte es hier nicht sagen, habe ich ja nicht mit ihm abgestimmt, aber ich verstehe nicht, wo er die Zeit herbekommt. Meiner Meinung nach irgendwas Dämonisches also. Also der Pakt mit dem Teufel, wo es fällt ihm bestimmt dann irgendwann noch vor die Füße, aber er hat mehr Zeit als wir Menschen.
Liebe Tolkien-Ultras, sofern ihr noch dran seid, das war jetzt der Geplänkelteil. Wir bedanken uns, dass ihr so lange durchgehalten habt. Jetzt geht's wirklich gleich los mit dem kleinen Hobbit. Letzte Bemerkung, wenn ihr irgendwas hinzufügen möchtet zu diesem Podcast, ihn bewerten möchtet, empfehlen möchtet, tut dies bitte und gebt uns Sterne, dies, das, jenes. Jetzt geht's endlich. Ich habe es vor 30 Folgen schon vorgehabt, aber einfach mich nicht getraut. Jetzt geht's endlich rein mit dem Learjet nach Mittelerde.
Aber jetzt will ich deine Herrlichkeit nicht länger stören und dich deines viel benötigten Schlafs nicht länger berauben.
Ich glaube, dass Ponys schwer zu fangen sind, wenn sie einen großen Vorsprung haben. Und mit Meisterdieben. Ist das ebenso?
Es war eine unglückselige Bemerkung. Denn der Drache spie enorme Flammen hinter ihm her. Er hatte sich schon sehr geschmeichelt gefühlt, weil er sich so klug mit Smaug unterhalten konnte. Aber der Fehlgriff am Schluss brachte ihn zu Verstand.
Lach nie über Drachen, solange sie lebendig sind.
Ja, Linus, eine große Bürde, muss man vielleicht sagen. Das ist einfach so eine Welt hier, die Tolkien-Welt, Mittelerde, mit allem, was da dranhängt. Das hat so eine Macht, das rollt so durch die Weltgeschichte durch. Man hat richtig Schiss, es einfach nur in den Mund zu nehmen, weil sofort wähnt man 100 Leute, die schon zu Hause sitzen mit dem Stift in der Hand und die ganzen Fehler mitschreiben, weil es gibt so viele Nerds. Deswegen habe ich es auch immer bereut, nur so als Vorbemerkung, dass du in mehreren Podcasts bereits erwähnt hattest, ich sei so ein Tolkien-Nerd. Da habe ich mich schon, die Faust geballt hier, ne? Weil ich weiß genau, was das erzeugt. Das erzeugt so eine Erwartungshaltung, dass es jetzt super deep wird. Ich bin überhaupt kein Nerd. Ich bin tatsächlich einfach nur so ein ganz normaler Fan, der da halt seit seiner Kindheit oder eher Jugend so ein bisschen mit zu tun hatte und ein bisschen Ahnung hat. Und da hört es auch schon auf, ehrlich gesagt. Und es ist mir auch wichtig, das zu betonen.
Ja, so ein Nerd, der seit in seiner Jugend jeden Tag Tolkien gelesen hat, vom vorne bis hinten. Ja, ich hatte auch gedacht, das ist ziemlich mutig, dass du das einbringst. Also wenn das meine Folge wäre, nur noch Angst. Also es gibt ja auch so Hörspielserien, die mir so ein bisschen näher sind und wo ich dann dachte so, Gott, hoffentlich werde ich dem gerecht. Mhm. Und hier ist es ja klar, ne? Also es gibt ja Regalkilometer an Sekundärliteratur über Mittelerde und was zur Hölle soll man dann dem selber noch beisteuern? Also außer vielleicht dann so ein bisschen, ne, so ein bisschen was Gefühliges, aber da wird's dann auch schon schwierig. Und ich muss dazu sagen, Felix, ich bin ja so eine Art Dead Weight, also totes Gewicht. Du musst mich über die Ziellinie tragen. Ich habe ja gerade mal die Filme gesehen und kenne bestimmt auch das ein oder andere, aber als Experte funktioniere ich da nicht. Also über die Ziellinie tragen, Achtung, Frodo-Swag. Der wurde klar. Nämlich, die ein oder anderen, die nicht nur den kleinen Hobbit kennen, sondern auch Herr der Ringe wissen, der musste dann irgendwie nach Mordor getragen werden von Samwise. Ja, guck mal, so gut bin ich schon vorbereitet. Das ist jetzt für die meisten schon neu gewesen.
Ja, stark. Dann macht Samwise Scharlau hier mal weiter, indem er einfach mal ganz konventionell den Klappentext vorliest. Und wenn ich sage den Klappentext, dann gehen schon die Stifte, dann hörst du schon kritzeln, ne? Weil welchen Klappentext? Dieses Hörspiel ist in so vielen Varianten bereits erschienen, seit es 1980 im Radio urgesendet wurde und dann 87 rauskam und danach noch ganz, ganz, ganz oft. Ich gehe gleich nochmal auf die einzelnen Editionen ein. Ich lese mal ganz banal hier den CD-Klappentext vor, der relativ deutlich macht, glaube ich, worum es hier geht. Und, Spoiler, er wird dir sehr gut gefallen, es sind ein paar super Formulierungen drin. Bilbo Beutlin ist ein ganz normaler Hobbit. Gutmütig, rundlich, ein bisschen faul und außerordentlich zufrieden mit seinem beschaulichen Leben im Auenland. Doch eines Tages steht der Zauberer Gandalf vor Bilbos Tür und von da an ist es vorbei mit der Ruhe in Beutels End. Kommen Sie mit auf die Reise durch Mittelerde. Begleiten Sie Bilbo, Gandalf und die Zwerge, erleben Sie haarsträubende Abenteuer, wilde Kämpfe und unheimliche Begegnungen, genießen Sie Kino für die Ohren. Große Sprecher wie Martin Benrath, Bernhard Minetti, Horst Bollmann und Jürgen von Manger machen das Fantasy-Abenteuer zum Hörgenuss. Linus, du magst doch PR-Sprache. Wie sehr warst du gerade gedanklich im Urlaub?
Ja, wir haben ja immer so als Running Gag, habe ich dann immer gesagt, Kino für die Ohren. Damit wurden immer auch mal Hörspiele beworben, wenn sonst nichts anderes geht. Das sind so floskelhafte, leere Superlative. Und jetzt auch noch Hörgenuss. Also wirklich ganz, finde ich, ganz weit weg von allem. Diese Sprache ist so unangenehm abwaschbar, stinkt nach Lösungsmittel, gefällt mir überhaupt nicht und dementsprechend. Aber ich meine, was willst du auch auf dem Klappentext schreiben für der kleine Hobbit? Ne? Die Leute wissen es wahrscheinlich dann eh. Also ich glaube, da ist der Klappentext eher nur ein bisschen Ornament. Also ich finde, er hat hier nicht so eine wichtige Funktion und dann hätte man aber trotzdem was Netteres texten können. Wie denkst du über ihn?
ist sehr werblich, ne? Also ich weiß gar nicht, ob man dann bei so einer Marke, die musst du ja nicht neu einführen, ob du dann irgendwie noch große Überzeugungsarbeit leisten musst. Ich glaube, wenn du den Namen Tolkien siehst, egal ob es vor 20 oder vor 40 Jahren war, dann, ne, schreibst du drauf, was passiert, und das reicht dann schon, ne? Also das ist einfach, wir kommen ja noch drauf, es ist so ein mega Popkultur-Mythos, der übrigens auch seinen Ursprung darin hatte, das nur schon mal als Detail vorweg, dass, das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, dass in den USA das Buch illegal rauskam über einen Zeitraum von mehreren Jahren, und zwar, glaube ich, so in der Früh-Hippie-Zeit hat das jemand quasi illegal da kopiert, jetzt nicht, aber halt irgendwie drucken lassen. Und es hatte dadurch eine unglaubliche Verbreitung, ne, so im Underground, und wurde dann so Kultliteratur. Also eine ganz interessante Entwicklung auch. Generell das Hörspiel, nur dass mal alle abgeholt werden, wo man das überhaupt hören kann. Also ich habe schon gesagt, das ist eine WDR-Produktion von 1980. Dann erschien es auf Kassette. Die hatte ich auch tatsächlich, diese Kassetten, so ein Kassettenschuber von Klett Cotta, das weiß ich noch. Und danach erschien es auf CD, mehrfach auf CD, auf Vinyl in den Nullern, glaube ich, oder in den Zehnern, weiß ich nicht mehr genau. Eine ganz tolle Vinylbox, die es immer noch zu kaufen gibt. Das finde ich auch total wichtig, im Gegensatz zu unserem Hörspielprodukt, was wir da gemacht haben im Blister, oder auch diesen drei Fragezeichen LPs, die immer mal rauskommen, ist das eben keine limitierte Angelegenheit, und ich finde das ganz, ganz toll. Schaut euch das mal online irgendwo an. Das kriegt ihr für sage und schreibe 50 bis 60 Euro neu in so einem geilen Pappschuber. 7 LPs. Es sieht total hammermäßig aus und ganz, ganz tolles Accessoire und auch super zum Anhören. Also ich mag das total gerne. Aber das Hörspiel gibt es auch zurzeit illegal noch auf YouTube. Also wer das jetzt gar nicht hat und nicht vorliegen hat, der kann auch da mal schauen. Wir haben das da auch gesehen, ne? Könnte mal ein bisschen gucken. Ja, ansonsten, worum geht's wirklich, ist ja mal die große Frage. Und das ist schon ganz schwierig, das hier zusammenzufassen. Also es ist so eine Art Archetyp, wie du ja so gerne sagst, für so eine moderne Fantasy-Quest-Erzählung. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, immer noch verweist sehr, sehr vieles auf Tolkien, auf diese Welt, die fast 100 Jahre alt ist. Keine Ahnung, wenn du dir zum Beispiel Game of Thrones anschaust, dann ist das so ein bisschen wie Herr der Ringe, nur mit Sex. Klar gibt's da auch dann so neue Zutaten, und natürlich ist es anders erzählt, darüber werden wir auch noch sprechen, dass es auch sehr archaisch erzählt ist hier, aber es ist schon, da steckt vieles drin, dieses Questartige, was wir hier vorfinden, dass es eben diese Reise gibt, die da gemacht werden muss, das ist ja wirklich so ein Standard und auch sehr analog zum Herrn der Ringe tatsächlich. Ja, warum dieses Hörspiel? Ich habe es mir ausgesucht, ich habe es als Kind gehabt, ich habe tatsächlich auch das Buch gelesen, Der kleine Hobbit, was ich heute nur noch bedingt empfehlen möchte, weil ich glaube, man würde das so heute nicht, also so redigiert würde das heute nicht mehr rauskommen, glaube ich. Es hat Längen auch, fand ich. Die Sprache ist auch mittlerweile sehr schwer verständlich und ja, wäre jetzt nichts mehr für mich. Aber ich habe das gerne gemocht und mochte auch die Hörspielumsetzung.
Aber Der kleine Hobbit ist ja auch nur ein recht dünnes Buch. Das war ja immer auch wieder Thema, wenn es um diese Verfilmung von Peter Jackson ging. 3 Filme und man, was war das, 100 Seiten Buch. Also da hast du schon Längen entdeckt. In dem Hörspiel ist es ja auch nicht gerade, also das Hörspiel nimmt sich auch Zeit an der einen oder anderen Stelle.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Wie sind denn mal so vorweg deine Berührungspunkte zu Tolkien? Ist das irgendwas, was du so als Jugendlicher schon dir zu Gemüte geführt hast? Oder bist du erst über die Filme, jetzt zum Beispiel Herr der Ringe, da irgendwie reingekommen? Oder?
Nee, tatsächlich bin ich schon eine Art Schönwetter-Fan, würde man sagen. Also mich hat erst diese Verfilmung von Peter Jackson, also von Herr der Ringe, nicht von dem kleinen Hobbit natürlich, so zur Jahrtausendwende, das hat mich total erreicht, wie ja wahrscheinlich viele. Also vorher hatte ich natürlich Tolkiens Werk wahrgenommen und fand es interessant, weil ich habe mich schon immer so für Nerds interessiert, für so Gegenwelten, dass es so eigene Codes gibt, ganz viele eigene Namen. Aber früher war für mich eben Tolkien dann sowas, so 20-seitige Würfel, Live-Action-Roleplay, Dungeons and Dragons, das waren so richtige, man musste sich richtig auskennen, weil du musstest dir das erobern, du musstest das wollen. Und dann kam halt eben dieser Paradigmenwechsel, dass diese Verfilmung ja so episch war, dass sie dieses Thema dann auch popularisiert hat im besten Sinne. Und dadurch ist es natürlich, jetzt ist es so larger than life. Vorher war es auch schon ähnlich, aber es hatte halt irgendwie noch was Exklusiveres. Jetzt kann man ja irgendwie, wie über Star Wars, also jetzt ist Herr der Ringe, genau wie Star Wars, einfach so eine der ganz großen Fantasy-Erzählungen, über die man mit jedem kommunizieren könnte. Ich kann mich erinnern, dass ich habe früher Heavy Metal gehört. Liebe Jugendliche, die ihr noch nebenbei vielleicht Rap habt oder diesen Podcast auch mit Beats unterlegt. Also ich habe Heavy Metal mal gehört. Und von Running Wild gibt es so einen Song Mordor. Und den fand ich damals schon spannend. Be calm, they'll give you shelter, restless. They fight for freedom, never. They don't let you fall. Mordor. Mordor. Ja, das war so meine Begegnung. Da hatte ich so gemerkt, so ach, guck mal, die bei Running Wild, die kennen sich total aus mit Herr der Ringe. Das fand ich irgendwie spannend. Ne? Ich finde es so ein bisschen schade, dass es jetzt so obvious alles ist. Als so Geheimsprache fand ich es noch geiler.
Liebe Mitglieder der deutschen Tolkien-Gesellschaft, die ihr noch dran seid und immer noch.
Es kommen immer mehr dazu.
Es kommen immer mehr. Jetzt seit du Running Wild gesungen hast, werden es immer mehr. Schön, dass ihr noch da seid. Ja, ich finde das mit den Filmen auch total wichtig. Vielleicht müssen wir das direkt mit reinnehmen. Eigentlich ist es da schon für viele Urfans so ein bisschen vorbei, ne? Weil so ein Film hat immer so zwei Seiten. Und für mich ganz wichtig, ist mir auch erst tatsächlich jetzt bewusst geworden, als ich mir das hier nochmal angehört habe nach vielen Jahren. Also, der kleine Hobbit, sage ich direkt, ich habe mir die Filme nicht angeschaut. Ich habe mir den ersten in einer Pressevorführung angeschaut, hatte mich total drauf gefreut und bin aus Protest eingeschlafen. Ich fand es so beschissen. Wie sagst du mal, hart beschissen, hast du neulich geprägt. Es war so grausam. Ich habe es dann auch nicht weiter gucken wollen und ich habe es auch jetzt nicht gemacht. Jetzt kann man sagen, ja, wie willst du denn dann da dich richtig zu äußern, wenn du das nicht gemacht hast? Ich erkläre dir warum. Ich finde die Peter Jackson Filme von Herr der Ringe jetzt, ne, finde ich ganz toll. Aber mir ist aufgefallen, erst vor ein paar Jahren, dass sie meine ganze Vorstellungswelt von Mittelerde überlagert haben. Und das tut mir leid. Also das finde ich schade, weil meine Vorstellung davon war jetzt nicht unbedingt besser oder detailreicher, aber sie war anders. Ne? Also so, dass Orks aussehen wie Zombies zum Beispiel, das habe ich mir anders vorgestellt. Und ich berufe mich da eben auf die Zeit, als ich Herr der Ringe tatsächlich gelesen habe als Jugendlicher, aber auch das ganz, ganz, ganz tolle Hörspiel dazu gehört habe, was wir jetzt hier bewusst nicht behandeln, vielleicht wann anders mal, aber das ist auch eine ganz, ganz tolle Welt und da dachte ich, nee, das mache ich beim Hobbit nicht, also wenn ich den ersten Film schon scheiße finde, dann gucke ich mir das jetzt nicht an und lasse das auch noch kaputt gehen, weil da habe ich auch relativ prägende Bilder im Kopf, die ich gerne behalten will, auch über dieses Hörspiel insbesondere, ne? Und das ist immer so, deswegen meine ich, das ist so zweischneidig dann so ein Film, ne? Der kann einem auch echt was nehmen.
Ich habe das jetzt nochmal geguckt in Vorbereitung hier drauf und ich war so enttäuscht und also es ist wirklich satanischer Mist. Also gerade wenn man eben, also wenn man es nur innerhalb der Trilogien vergleicht. Also damals so, ah, Peter Jackson geht zurück nach Neuseeland und dann guckst du diesen Film und es ist nur so eine CGI-Achterbahnfahrt, also mit völlig, also wie so Cutscenes von einem mittelmäßigen Fantasy-Game. Also wirklich, also ganz, ganz schlimm. Also ich war so enttäuscht damals und habe mir das dann auch irgendwie nicht mehr so richtig angeguckt, ne, so mal nebenbei so verkatert. Also ich finde das Zelebrieren von diesen Trilogien ganz gut, lieber natürlich Herr der Ringe, wenn mir total schlecht geht am Wochenende, dass man so einen Film einlegt und du weißt, du hast jetzt Zeit, du hast jetzt 6 oder 8 Stunden, wie lange das geht. Ich habe die Extended DVD-Box von Herr der Ringe und das finde ich dann irgendwie schön. Das habe ich mit dem Hobbit auch mal gemacht und dann aber halt 90% nicht hingeguckt.
Ich muss da auch mal in einen Rant jetzt verfallen. Hast du mal die Monks-Doku gesehen? Kennst du diese 60s-Band Monks, die in Deutschland auch stationiert war? Das waren so GIs.
Genau, kenne ich auch, vor allem aus deinen Erzählungen auch. Erzähl uns hier.
Das ist so eine dadaistische Rock'n'Roll-Band gewesen und die hatte einen schwäbischen Produzenten und der hat immer gesagt, dann, da gibt es so Szenen, wie die im Studio sind, der hat gesagt, könnt ihr den Mittelteil weglassen? Ja, können wir machen. Könnt ihr von 4 Akkorden auf 2 Akkorde runtergehen? Ja, können wir. Wie viele Wörter singt ihr im Refrain? 7. Könnt ihr auf 3 runtergehen? Also diese Reduktion, dass das so ein Ding ist, wie bei Trio ja auch, die Band, ne? Mhm. Da, da, da zum Beispiel. Das ist eine ganz eigene Kunst. Und was passiert hier generell in der ganzen Filmlandschaft und so weiter? Also diese Sachen, die dann so 6 Stunden gehen müssen, so. Hey, Herr der Ringe hat 1200 Seiten. Ich mache einen 10-stündigen Film draus. Okay, alles klar. Hey, das Buch hier hat 270 Seiten oder 340 oder was. Wir machen auch irgendwie 8 Stunden draus oder wie lange die Scheiße geht, ne? Was fällt euch eigentlich ein zu glauben? Also diese Arroganz auch, ne? Ich sag ja nicht, dass man das nicht besser machen könnte, was Tolkien da vor 100 Jahren gemacht hat. Vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen moderner erzählen und so. Aber zu sagen so, hey, der hat zwar nur ein Fünftel geschrieben, aber wir blasen es einfach auf, weil wir sind so geil. Das nervt mich generell. Ich hasse total die Länge von modernen Filmen. Und da will ich jetzt nicht so klingen wie jemand, der irgendwie da nicht drauf klarkommt. Natürlich kann ich mir einen langen Film anschauen, wenn er gut gemacht ist. Aber er ist halt meistens nicht gut gemacht, ne? Und ich sehne mich, wenn ich so einen Netflix-Abend habe, ich sehne mich nach den 87-Minuten-Film, 92 Minuten, 108 Minuten. Und dann sehe ich immer nur, gehe ich so durch und sehe so 178 Minuten, dies, das. Und denk so, nee, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, 87 Minuten, Thomas Gottschalk, Mike Krüger in die Supernasen. Das ist ja auch so ein bisschen Samwise und Frodo, also so ein Buddy-Movie. Man kann das auch wirklich kürzer machen. Ja, man sagt ja auch die Marvelisierung der Kultur. Also von dem, ja, von Marvel, wo eben sehr viele große Filme jetzt da alles geprägt haben. Ich möchte zu dem Hobbit auch noch sagen, dass ich mal so eine Doku gesehen habe, wie schwierig es auch war, scheinbar diesen Film zu erstellen. Das war ja nach dem Erfolg von Herr der Ringe musste eben, der Hobbit sollte ja genauso funktionieren. Deshalb hat er eben auch diese 3 Teile, die du angesprochen hast, die gar nicht dem Stoff entsprechen. Und die muss dann immer wieder jedes Jahr zu Weihnachten rauskommen. Das heißt, es war relativ eng getaktet, alles in meinem Vorfeld halt festgelegt, wann alles fertig sein musste. Und ich habe in dieser Doku gesehen, dass Peter Jackson, die Dreharbeiten haben begonnen zu dem letzten Teil und er hatte noch nicht das finale Drehbuch. Also es... Also es war halt einfach auch, es lief nicht so gut hinter den Kulissen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, jetzt hat Peter Jackson irgendwie sich sowas Geiles ausgedacht und jetzt ist es halt nicht so toll geworden wie die erste Trilogie, sondern es war halt einfach auch von Studios geprägt und von der Vorstellung, wie man daraus dieses Event-Movie macht, auf Teufel komm raus. Und das ist dann auch sehr auf Kosten der Produktion selber gegangen, also inhaltlich wie scheinbar auch strukturell. Und ich finde, das merkt man auch. Also ich finde, der letzte Teil ist ja völlig ratlos, wo nur noch diese Schlacht, die in unserem Hörspiel hat, die Schlacht nimmt so 5 bis 7 Minuten ein und da ist es einfach ein ganzer Film.
Also die schön. Ja, ja, also ich kenne es ja nicht, deswegen für mich sind das Neuigkeiten. Ich habe so richtig Bock, da mal meine wenige Zeit rein zu investieren. Denn diese Geschichte... hat ja nun mal auch etwas Kindliches. Wir sprechen auch gleich drüber, warum die eigentlich anders ist als Herr der Ringe. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Vorher nur der Hinweis, wo wir gerade schon über die Filme gesprochen haben. Wenn ihr souveränere Umsetzung dieses Stoffes haben wollt, geht mal auf YouTube. Da gibt es unter anderem den russischen Herr der Ringe und, also beziehungsweise mit russisch meine ich den sowjetischen Herr der Ringe und den sowjetischen kleinen Hobbit.
Вывести этого мерзкого Бэггинса на дорогу. Возможно. Интересно, что у него в кармане? Что у него в кармане? Wie? Да.
Realfilme in so einer Art lila ausgeleuchteten Bühnenwelt. Ich vermute, das ist teilweise auch auf einer Theaterbühne gefilmt worden. Es ist fantastisch. Die Effekte, wenn sich Bilbo den Ring überstreift, da bei Gollum unten und dann ist einfach, du siehst so einen Schnitt und dann haben die halt einfach, geh mal aus dem Bild jetzt, so, und jetzt machen wir wieder an und dann schneiden wir es aneinander und dann verschwindet der so. Es ist fantastisch. Also hilarious, sage ich nur. Ganz toll.
Ja, so ein irres Puppentheater. Du hast mir das ja geschickt und ich dachte so, oh, was soll ich mir denn noch antun? Ne? Da habe ich diese 10 Stunden am Hörspiel gehört. Nein, Spaß, werden immer mehr. Und dann habe ich da auch mal drauf geklickt, es ist fantastisch. Also so ein bisschen wie Ingolf Lück früher bei Formel 1, wer sich daran noch erinnern kann, der auch immer sich so verkleidet hat zwischen den einzelnen Songs und so Quatsch macht, nur halt da mit so theatralischem Ding. Da hat die sowjetische Zivilgesellschaft noch Camp rauslassen dürfen.
Ja, das stimmt.
Das war ziemlich queer auch, finde ich, diese Umsetzung.
Total,
ich weiß
ja,
nicht.
Total queer.
Ja, vielleicht ist es nicht beabsichtigt, aber man kann es nicht anders als jetzt so sehen.
Auf jeden Fall eine schöne Sache. So, dann reden wir jetzt mal über dieses Hörspiel endlich. Ja, Linus, ich kläre mal kurz so ein paar Sachen, die auch so ein bisschen aufzeigen, vielleicht wo die Unterschiede sind zwischen den einzelnen Werken bei Tolkien. Das Hörspiel hier, da handelt es sich tatsächlich um die erste deutsche Vertonung eines von Tolkiens Werken. Und es ist auch logisch, dass man da nicht sofort gesagt hat, wir machen mal Herr der Ringe jetzt in dem Umfang, sondern mal den kleinen Hobbit. Und ich begreife das schon so als so eine Art Testlauf vielleicht, ne? Wie gesagt, 1980 wurde das vom WDR gemacht und einige Jahre später haben sie dann ja auch, ich glaube in Kooperation mit dem SDR damals noch und NDR, in so einer riesen Produktion dann den Herr der Ringe gemacht, wo nochmal, geht nochmal länger und nochmal draufgesetzt und noch mehr Orchestermusik und so weiter. Aber auch hier ist das schon recht aufwendig alles. Obwohl, das ist mir jetzt erst aufgefallen tatsächlich, da nur 13 Sprecher eingesetzt werden. Das klingt jetzt viel, aber wenn man weiß, es sind ja alleine schon 13 Zwerge, die hier auftauchen, da ist viel doppelt besetzt worden. Ich habe das tatsächlich als Kind gar nicht gemerkt. Ist dir das irgendwie unangenehm aufgefallen jetzt beim Hören?
Auf jeden Fall, Felix. Ich bin ja ein erwachsener Mann und habe nicht mehr so diese rosarote Kinderbrille auf von dir in der Badewanne. Ach nee, das war ich. Und ich habe da schon einige Einschränkungen erlebt, so in der Freude über diese lange Geschichte.
Hau raus.
Du hast ja, glaube ich, auch, dich freust dich so über diese Soundeffekte, also dass der Sound so so besonders wäre. Es gibt immer mal, wir dürfen das nicht einspielen, aus rechtlichen Gründen nehme ich an, aber es wird dann immer mal wieder so, die Elben sollen so singen, die Orks sollen so singen und da gibt es so eine Entsprechung dafür, aber nicht so 100%, nicht wie in der Operette, dass sie dann wirklich was machen, sondern es wird halt so ein bisschen so ein Gefühl dafür vermittelt, scheinbar so akustisch. Und also ich finde, das klingt dann immer gar nicht so. Die Elben klingen wie die Orks letztlich dadurch. Und es gibt so eine Stelle, die hat mich auch sehr geärgert. Dann heißt es so, dann sind in der Schatztruhe da von dem Drachen. Ne? Die Älteren werden sich erinnern. Ah, hier ist auch eine Harfe aus Engelshaar. Und dann kommt da so ein komisches random Xylophongeklöppel und unterstreicht das. Denke ich so, nein, du kannst, wenn du sagst, ich habe eine Harfe aus Engelshaar und dann kommt dann so ein Xylophon, denke ich so, wer hat das denn gemacht? Also entweder man macht macht eine akustische Entsprechung oder nicht, aber es ist so halb an vielen Stellen. Also was ich dir geben würde, ist, es hat eine unheimlich düstere, schwermütige Stimmung. Also die Atmosphäre ist halt einfach so bedrückend und negativ. Also wer sowas mag, der ist natürlich da ganz gut abgeholt und da ist sie auch zumindest recht hermetisch. Also man fühlt sich, bestenfalls würde ich sagen, diese Verlorenheit der Figuren, die da durch diese Welt wandern, die wird dadurch ganz gut unterstrichen. Man ist so ein bisschen ausgeliefert und alles ist düster. Sag du doch nochmal, teil doch mal die Begeisterung mit mir und mit unseren HörerInnen.
Ich fand immer noch die Stimmen sehr gut besetzt, also zumindest so die vordere Reihe. Ne? Also Bilbo, da reden wir nachher noch über die einzelnen Sprecher. Man muss auch nicht gendern, es sind tatsächlich bis auf zwei Ausnahmen nur Männer, weil halt die Vorlage auch nur aus Männern besteht. Das gleiche Problem haben wir auch beim Herr der Ringe. Es gibt da diese Supercuts, die einzigen Stellen in der Herr der Ringe-Trilogie, wo zwei Frauen miteinander reden. Das ist irgendwie so ein 3-4-sekündiges YouTube-Video. Da merkt man das schon, das ist eine ziemliche Männerlast, aber ich finde die Stimmen toll, auch die Interaktion toll. Ein Punkt, den du eben angesprochen hast, der mehr so inhaltlich ist, den fand ich auch erstaunlich, den hatte ich nämlich verdrängt, nämlich die Tatsache, dieses, was du mit schwermütig bezeichnet hast. Ich hatte ein bisschen vergessen inhaltlich, dass die Zwerge so einen riesigen Argwohn die ganze Zeit vor sich herschieben gegenüber Bilbo. Das gibt's auch, dieses Motiv im Herr der Ringe, auch in den Filmen kommt das noch gut durch, dass die sich so ein bisschen Spinnefeind auch sind an manchen Stellen und dass das erst wachsen muss, aber dass es so konsequent sich durchzieht, das hatte ich ehrlich gesagt verdrängt jetzt in der Geschichte, weil ich habe da so eine sehr kindliche Anmutung noch im Hinterkopf, weil sie ja auch eher eine kindlichere Geschichte ist hier. Ne, der kleine Hobbit, das hat ja Tolkien für seine Kinder geschrieben und der Herr der Ringe, das ufert ja dann richtig aus. Also das ist ja dann plötzlich, fängt ja sehr ähnlich an und wird dann aber zu was viel Komplexerem auch. Aber jetzt mit den Geräuschen oder dass da irgendwie, keine Ahnung, eine Oboe kommt und es müsste ein Fagott sein, also diese musikwissenschaftlichen Hinweise von dir, ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen. Ich fand das ganz solide gemacht.
Ja, ich finde, es hat so einen heiligen Ernst, das Ganze.
Und, ja, das stimmt.
Und wird aber immer wieder versucht, so zu unterbrechen mit so unwitzigen Momenten, die aber so vermeintlich witziger gemeint sind, als sie dann rüberkommen. Also, wenn mit diesen Wiederholungen gearbeitet wird, Felix, kannst du mich da noch mal ein bisschen so reinholen? Also, es geht ja schon los. Am Anfang klingeln die Zwerge am Sturm hier bei unserem guten alten Bilbo.
Nun, er hatte kaum einen Schluck getrunken.
Da ist wohl einer Lotür,
sagte er blinzelnd.
Einer? Wahrscheinlich vier, dem Geräusch nach. Übrigens sahen wir sie hinter uns herkommen.
Es waren nicht vier, es waren fünf.
Dori,
Nori,
Ori,
Ein
und
Klein
waren ihre Namen. Nun war es wirklich beinahe ein Gedränge geworden. Da kam ein lautes Pochen von der wunderschönen grünen Tür unseres Hobbits.
Das ist, wer nur die Filme kennt, das ist ja auch eine sehr zentrale Szene, wo sich erstmal die Figuren zusammenfinden im Auenland. Und dann klingeln zwei und dann wieder, und dann da geht's. Dann klingt noch mal drei, und weil es ja 14 Zwerge sind, ich habe irgendwann gedacht, ich werd verrückt, ey, ich hab's kapiert, ja. Jetzt schafft diese ganzen Leute jetzt rein und lass es losgehen. Ich kann es doch nicht noch. Und jetzt kommt noch der 9. und der 11. Und jetzt setzen wir uns hin, es klingelt noch mal. Also, wie hast du, ist das, bin ich da zu ungeduldig?
Ja, liebe Nerds zu Hause, ihr könnt den Zettel wieder zusammenknüllen. Mir ist es ja auch sofort aufgefallen natürlich. Es sind 13 Zwerge. Ja, muss ja eine geile magische Zahl sein.
Stimmt.
Aber das ist auch mein Punkt tatsächlich. Das ist total zäh. Da habe ich mich auch immer schon total gelangweilt. Wenn das kommt ja ganz am Anfang dann, dass die dann alle nacheinander klingeln. Es ist ja auch so, der Einstieg ist ja auch genau wie beim Herr der Ringe eigentlich. Ne? Der unbedarfte Hobbit, es ist jetzt halt hier ein anderer, hockt da in seiner Höhle. Und dann wird geklingelt und Leute kommen, die er nicht da haben will. Das ist ein sehr ähnlicher Einstieg. Und hier, wie du schon sagst, es sind 13 Zwerge. Soll ich sie mal alle aufzählen? An guten Tagen kann ich alle auswendig aufsagen. Soll ich es mal versuchen?
Nein, Felix, du kannst doch nicht 13 Zwerge. Man hat doch so viele Sachen vergessen. Und das weißt du noch. Gib.
Ich habe es neulich im Büro mal geschafft. Da hatte ich mir ein bisschen mehr Applaus gewünscht. Aber es wurde anerkennend genickt. Vielleicht, weil ich es einfach so gemacht habe, kontextlos, weißt du?
Ja, klar.
Einfach in die Stille rein. Nee, also es kann gut sein, dass es nicht klappt, aber ich würde sagen, also ich sag zuerst Thorin, den vergisst man nämlich immer. Thorin Eichenschild, Balin, Dwalin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur. Nicht schlecht.
Respekt, Felix, also das ist ja wirklich toll. Also ja, jetzt alle noch aus dem Feuilleton merken so, oh, okay, ne, jetzt treten wir doch noch mal ein Stück näher ran an die Transistorgeräte.
Absolut.
Der Typ hat's drauf.
Ja, und Tolkien war vielleicht, man weiß ja, er war ja irgendwie Historiker, Sprachwissenschaftler, sonst was, Gelehrter total, bedient sich auch hier ja sehr viel bei so nordischen Sagen, das Wort habe ich gesucht, und auch, glaube ich sogar, ist da nicht so Nibelungen oder sowas mit drin, und dann natürlich so dieses britische Beowulf-Ding. Was ich sagen will ist, ich kann mir vorstellen, jetzt lachen wahrscheinlich alle zu Hause, dass er nicht 7 Zwerge nehmen konnte, weil er vielleicht irgendwie Schneewittchen kannte, oder vielleicht gibt's auch da eine ausländische Entsprechung von. Vielleicht war 7 Zwerge schon besetzt, weil das ist ja eigentlich die geile Zahl, die man haben will. Du willst doch nicht 13 Figuren erzählen. Der kann mir doch nicht erzählen, dass er das für eine geile Idee gehalten hat, da den Zauberer und 13 Zwerge, und dann dachte er sich so, oh, super, da habe ich so viele Möglichkeiten. Nein, es würden 5 reichen. 7 wäre auch noch okay, 13 ist völlig unerzählbar. Die werden nur noch in Gruppen wahrgenommen, deswegen heißen die ja auch alle so ähnlich. Also es gibt ja immer so, ne, Dori, Nori, Ori, das ist ja immer einer eigentlich. Aber scheinbar hat er sich hier bemüßigt gefühlt, eine geile Zahl zu nehmen, und die wichtigsten waren schon weg. Und deswegen ist er bei 13 gelandet, und dann kommt das halt da mit diesem Klopfen, das ist total ätzend.
Ja, vielleicht ist es, ich habe das Buch leider nicht gelesen, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Vielleicht ist das eben in Literatur, stört das nicht so sehr. Aber ich habe ja auch gestern nochmal den Film gesehen und habe das Hörspiel gehört, und diese 13 Zwerge sind ein unglaublicher Ballast für die Geschichte. Also, wie du sagst, es wären mit 7 schon zu viel, aber 13, sie sind irgendwie individualisiert, deshalb soll man sie wahrnehmen, aber man bringt sie natürlich durcheinander, und es ist völlig egal. Also es ist halt so amorph, also einer von den Zwergen, die jetzt nicht die drei Hauptfiguren sind, redet und ist es auch egal. Ich finde, man erlebt es so als Mangel. Also, dass die Geschichte einem diese Leute nicht transparent macht, dass man die nicht selber unterscheiden lernt und natürlich auch, dass man selber irgendwie da nicht so durchsteigt und das so ausblendet. Also das ist schon mal ein ziemliches Ding, was er einem mitgibt.
Ist das denn in dem Film, ich habe ihn ja nicht gesehen, so ähnlich wie bei dem Detlef die Soest-Meme, dass dann wenigstens auch wie im Hörspiel auch so Balint Valin, dass das der gleiche Schauspieler ist, nur einmal mit Schnurrbart, oder sind das wirklich unterschiedliche Darsteller?
Ja, gute Frage. Also wer die Filme vor Augen hat, also das ist ja das, was sie machen konnten. Also sie konnten denen keine interessanten Rollen geben. Sie können ja auch nicht so viel Spielzeit in Anspruch nehmen. Ist ja klar, wenn du 13 Leute auserzählst, dann wäre der Film wirklich lang genug. Und deshalb haben sie das in der Maske gemacht. Deshalb sehen diese Zwerge, diese 13, alle sehr unterschiedlich aus. Und das ist schon ein gewisser Schauwert, dass man dann guckt, ach so, den gab's auch noch. Ach so, der ist ganz dick und der ist noch hässlicher als die anderen. Und einer sieht ganz normal aus. Aber weil auch, also ich weiß, es ist also vielleicht auch meine Vorstellung, also ich finde diese Zwerge halt einfach sehr hässlich in der Hobbit-Verfilmung. Das soll vielleicht auch so sein. Es gibt ja auch den Hobbit als Zeichentrickfilm. Der steht auch auf YouTube, zumindest in Auszügen habe ich jetzt auch nochmal wieder reingeguckt. Und da sind die Zwerge ja so greise. Also vermutlich ist Zwerge halt irgendwas, was man nicht so geil inszenieren kann oder was halt immer komisch aussehen muss und soll. Und also auf deine Frage zu antworten, die Zwerge unterscheiden sich im Look zumindest sehr stark in den Filmen.
Mhm. Ja. Ansonsten, was so eine große Differenz ist zum Herrn der Ringe, ist hier eben so diese eindimensionalere Handlung. Ne? Beim Herr der Ringe gibt es ja irgendwann so ab dem zweiten Teil dann auch diese Parallelhandlung, wenn die Hobbits getrennt werden. Das ist vielleicht sogar auch die schönste Phase in den Filmen. Also ich mag die Gefährten total gerne. Ist vielleicht eigentlich so in geschlossen der beste Film, aber später die Spannung ist unglaublich geil, wenn die Hobbits getrennt sind und man dann so parallel erfährt, was los ist. Und hier ist es der berühmte Schlauch, wie es beim Videospiel heißt, ne? Wo es lang geht. Es reiht sich so Abenteuer an Abenteuer an Abenteuer. Es gibt immer so Teilerfolge. Die Story könnte halb so lang sein, sie könnte dreimal so lang sein. Es ist nicht alles so sinnstiftend, also ein bisschen wie so ein Märchen auch, ne? Aber man hat doch eine gute Identifikationsebene, finde ich, mit dem Hobbit. Es ist so, dachte ich vorhin noch, es ist halt so diese klassische Underdog-Geschichte. Also eigentlich kann ich total leicht von dem kleinen Hobbit eine Verbindungslinie ziehen zu so 80er-Jahre-Highschool-Filmen, weißt du, so Coming-of-Age-Filmen, wo man ja auch immer dann so der Ausgestoßene, das Mädchen, das umgezogen ist, an eine neue Highschool kommt. Also irgendwie, das funktioniert auch total gut hier, finde ich.
Ja, hast du dich so ein bisschen mit dem Hobbit identifiziert damals?
Ja,
so.
Ja, bisschen schon.
Süß.
Ja, es ist ja auch derjenige, ich habe noch dran denken müssen, dass das letzte Buch, was ich geschrieben habe, ist eigentlich auch die gleiche Grundhandlung. Jemand will nur seine Ruhe haben und wird da rausgerissen und dann irgendwie muss er Abenteuer erleben. Das ist ja eigentlich auch was total, was man so bei sich selber kennt. Man hat keinen Bock und wird dann zum Helden. Gut, den Teil kenne ich nicht, aber weißt du, was ich meine? Es ist ziemlich clever erzählt, finde ich.
Moment, du hast ein Buch geschrieben.
Ach Gott.
Sehr schön. Du bist es vielleicht, heißt das Buch, was Felix da erwähnt. Zieht es euch rein. Also, es ist auch so ein bisschen Tolkien.
Ansonsten, du hast ihn schon mehrfach erwähnt, Smaug, der Drache am Ende, der da auch so sehr klassisch da auf seinem Schatz liegt, das ist ja wirklich so, das ist ja einfach Märchen. Ne? Das ist ja nicht irgendwie, dass man denkt, oh, das ist Mittelerde. Ne? Mittelerde, denkt man so Sauron, diese amorphe, böse Masse und Saruman und diese ganzen Machtgespiele dann, die so eher so Richtung Game of Thrones verweisen. Hier ist es ja so ganz klassisch so, da ist halt so ein Urwesen, so ein bösartiges, das dann Gold irgendwie hortet, das ist schon so im Direktvergleich schon krass, oder? Also wie kindlich und wie erwachsen dann diese beiden Werke wirken.
Mhm. Ja, was will er sich auch kaufen, der Drache? Er hat ja nicht in dem Sinne so Hände, dass er die Münzen alle braucht. Obwohl natürlich die Vorstellung irgendwie geil ist. Es ist so wie der Geldspeicher von Onkel Dagobert. Also liegt er ja auf seinem Kram da. Und ja, wie du auch vorhin gesagt hast, der Lindwurm ist es ja bei dem Ring der Nibelungen. Und da geht es ja auch eben immer um diese eine verletzliche Stelle, ne, von der Achillesferse bis sonst was. Da auf dem Rücken ist es ja da. Und so ist es ja auch irgendwie die Geschichte. Also ich würde schon sagen, dass sich da auch Tolkien bedienen konnte an solchen Erzählungen.
Komm, wir hören mal Smaug eben.
Meine Rüstung ist ein zehnfacher Schild, meine Zähne sind Schwerter, meine Klauen Speere, das Aufschlagen meines Schwanzes ist ein Donnerkeil, meine Schwingen sind Wirbelstürme und mein Atem bringt den Tod.
Ich finde auch die Stimme von Smaug und diese Begegnung zwischen dem Hobbit und diesem Drachen, dem Endgegner, das ist für mich so der Höhepunkt. Auch der Höhepunkt von diesem Hörspiel gewesen. Weil es ist so ein bisschen kleiner. Also auf der einen Seite ist es natürlich ein interessantes Szenario, dass der da in diesem Berg da drin ist und diesem Drachen begegnet. Aber es muss nicht so viel, es wird nicht so viel bewegt, es kommen nicht so viele Leute von außen. Es ist so richtig so ein theatralischer Dialog zwischen den beiden Figuren, die so ungleich sind und sich aber dann doch in dem Gespräch ja auch irgendwie versuchen anzunähern oder zumindest irgendwie so einen Austausch suchen. Also das ist für mich das Highlight auch gewesen. Und mir gefällt die Stimme von Smaug auch sehr gut.
Klingt sehr klassisch intoniert, aber schon auch besonders. Also da hat sich schon jemand so den Act auch vorher überlegt. Wie klingt so ein Drache? Weiß man jetzt ja privat auch nicht so ohne weiteres, ne? Aber das ist schön gemacht auf jeden Fall. Ähnliche Stelle, die ja auch weit über dieses Werk hier hinaus verweist, weil das ja der Beginn von allem ist, was danach wichtig wird, ist, das flechte ich jetzt gerade spontan ein, weil es so ähnlich ist, ist ja die Begegnung von Bilbo und Gollum. Da können wir vielleicht auch nochmal eben eine Stelle hören.
Was ist das bloß? Batschatz.
Ich bin Mr. Bilbo Beutlin. Ich habe die Zwerge verloren und ich habe den Zauber verloren und ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich möchte es auch gar nicht das wissen, wenn ich nur von hier wegkommen kann.
Was hat das Ding bloß in seinen Händen?
Ein Schwert.
Das ist ja die berühmte Stelle gewesen jetzt, wo Bilbo den Ring bekommt. Wie er den bekommt, ist ja, ich weiß nicht, hast du das entsprechend gewusst eigentlich, wo der herkommt, wenn du jetzt mehr so Team Herr der Ringe bist? Weil es ja schon ein bisschen lame, dass der den da findet in der Höhle, ne? Also Bilbo verirrt sich in der Höhle und dann findet er auf dem Boden zufällig den Ring, der zufälligerweise Gollum gehört. Und später, als er bedroht wird von Gollum, steckt er ihn sich zufällig an die Hände und merkt dann im Dunkeln, er ist unsichtbar. Also da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Da ist so ein bisschen, bisschen wenig, oder?
Ja, also in Herr der Ringe, in den Filmen zumindest, wird ja, glaube ich, am Anfang des zweiten oder des dritten Teils wird ja Gollum erzählt und da sieht man ja auch, wie er an den Ring kommt und da ist das nicht so geschildert. Und deshalb hatte ich das jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm, dass das so komisch jetzt da in diesem Tunnel da passiert.
Muss ich gerade nachdenken. Ja, ich glaube, die Szene ist früher. Ja, man behält eher die Szene im Hinterkopf, wie Gollum an den Ring kommt, ne?
Genau.
Also als Smeagol. Aber ich glaube, da kommt kurz Bilbo. Aber es ist vielleicht nur so angerissen oder so. Oder es ist nur in der Extended-Version. Ich weiß es nicht genau. Aber ich meine, es wird schon irgendwo erzählt, nochmal ganz kurz.
Bestimmt, aber ich hatte so eine andere Vorstellung, weil da sieht man ja noch Gollum, also Smeagol in seiner menschlichen Form am Anfang und dass er ja durch den Ring erstmal so verwittert und deshalb habe mich dann auch jetzt gewundert, dass da der Ring einfach so rumliegt in dem Vorläufer. Ja, ja, aber da ist da schon viel passiert.
Bisschen lame. Ja, ja. Ansonsten meine Action-Highlight-Szene, ich möchte sie gar nicht sehen im Film, obwohl du kannst mir vielleicht kannst du mir auf YouTube mal den Link schicken. Nee, du schüttelst es mit dem Kopf. Das mit den Fässern, das fand ich wirklich im Hörspiel schön. Ich will gar nicht wissen, wie es im Film ist. Da mal kurz die Stelle, ne, der Hintergrund ist, die Waldelben sind das, glaube ich, haben die Zwerge gefangen und es ist ist einigermaßen spät in dem Hörspiel schon, aber da kann sich dann der Meisterdieb, wie er ja genannt wird, gegen seinen Willen zunächst beweisen, indem er da mit dem Ring unsichtbar ist und die anderen befreit, indem er sie da in die Fässer stopft und quasi in den Fluss rein gießt. Hör mal kurz.
Erst in diesem Augenblick bemerkte Bilbo den schwachen Punkt in seinem Plan. Er saß weder in einem Fass,
noch ist jemand da, der mich einpacken kann.
Es sah also ganz danach aus, als würde Bilbo diesmal seine Freunde verlieren.
Ja.
Während ihm dies durch den Kopf schoss, wurde das allerletzte Fass zu den Falltüren gerollt, voll Verzweiflung, und weil er einfach nicht wusste, was er tun sollte, klammerte er sich an dieses letzte Fass und wurde mit ihm über den Rand gestoßen.
Das ist irgendwie ganz interessant, weil man muss verstehen, wie die Räume dann so sind. Man muss verstehen, was so drumherum passiert, dass die Party ist, damit dann überhaupt die Möglichkeit ist, in diese Fässer reinzukommen. Also das finde ich relativ befriedigend auch, sich das vorzustellen. Aber alle, die den Film gesehen haben, die werden jetzt aufgeheult haben. Du kennst die Fässerszene aus den Filmen nicht. Na, gute Nacht, Felix. Also ihr an den Endgeräten, ihr wisst, was ich meine. Also wenn das ist wirklich, da dreht der Film auf 11 an der Stelle.
Ja, aber was mir gerade jetzt live einfällt, Linus, da ist dir sicherlich auch kurz der Puls hochgegangen, Stichwort Fässer. Warum haben die denn so viele Fässer? Sind wir da nicht wieder bei unserem alten Lieblingsthema Alkohol in Hörspielen? Hören wir doch mal rein.
Sie fanden, albern wie sie nun mal waren, die beiden Schlafenden äußerst lustig, nahmen, um selbst ihre Fröhlichkeit über der Arbeit nicht zu verlieren, jeder einen kräftigen Schluck aus dem großen Krug des Kellermeisters. Und das muss wohl dazu geführt haben, dass sie nicht merkten, wie schwer die leeren Fässer waren.
Herrlich, herrlich. Linus, wie war das bei dir? Hast du irgendeine Szene, wo du sagst, das ist so ein Highlight für mich gewesen jetzt in diesem Hörspiel oder irgendwie ein Motiv oder?
Kann ich mich noch mal kurz erstmal mit dieser eine Stelle noch beschweren, wo sie die, glaube ich, die zum ersten Mal die Waldelben auf einer Lichtung besuchen und da ist dunkel und man sieht dann, dass da so ein Feuer gemacht wird und dann versuchen die Zwerge da ranzukommen, weil sie sind total verzweifelt, ausgehungert. Sobald sie in diesen Lichtkegel treten, machen die Elben alles aus und verschwinden. Und das passiert dreimal. Also auch schon wieder, jetzt bin ich schon wieder bei dieser Wiederholung. Da habe ich das verflucht. Und dann irgendwann, man ist ja so Stockholm-Syndrom-mäßig, irgendwann war ich dann auch drin. Und also ich finde ganz schön diese Szene, die ich dir jetzt hier mitgebracht habe.
Es steckt mehr Gutes in euch, als ihr selber wisst. Mut und Weisheit in einem schönen Ebenmaß. Wenn mehr von uns Heiterkeit, gutes Tafeln und klingende Lieder höher als gehortetes Gold schätzen würden, so hätten wir eine fröhlichere Welt.
Also das ist jetzt so eine Art Antikriegsstatement, dass man sagt, so ach Kultur, ein leichter Geist, das ist so viel wichtiger als dieses Gewinnstreben, als dieser ewige Kampf. Und das fand ich ein schönes, also gerade auch in der heutigen Zeit irgendwie, das hat mich irgendwie so positiv berührt, weil mir ist aufgefallen, am Anfang geht es los, dass es so heißt, Mythen bringen Männer dazu, Heldentaten vollführen zu wollen. Mhm. Also der Hobbit muss ja nicht mit bei den Zwergen, aber irgendwie möchte er. Er möchte auch irgendwie eine eigene Bedeutung erlangen. Er möchte irgendwie Teil von was Größerem werden. Und er kennt halt eben diese alten Sagen und Gesänge von irgendwelchen Helden der eigenen Kultur und will dann auch in den Schlacht ziehen, um sich dadurch zu erleben und dadurch was zu erreichen. Und man weiß gar nicht, ne? Es geht gar nicht darum, irgendwas zu erreichen, sondern es geht darum, dass die Schlacht quasi schon der Selbstzweck ist. Also fand ich so in dieser Eingangsmelodie dann, dass die Mythen da dich so motivieren, selber ein Held werden zu müssen und zu wollen. Und dass das zum Schluss dann so schön aufgelöst wird, dass der eine sagt so, ach, eigentlich wäre es schöner, wenn wir nicht solche Mythen hätten, sondern wenn der Wert wäre, sich mit Kultur auseinanderzusetzen und aufeinander zuzugehen.
Ja, ist ja auch die Unausweichlichkeit letztlich des Kampfes dann hier, ne? Also da wird ja auch viel drüber geschrieben, da müssen wir uns jetzt nicht drüber auslassen, aber es ist ja faktisch so, das hatte ich schon wieder vergessen, dass ja Tolkien 1916 bei der Schlacht an der Somme teilgenommen hat, also eine der schlimmsten Stellungsschlachten da des Ersten Weltkrieges, und es heißt ja in der Literatur oder in der Sekundärliteratur zu seinem Werk, dass möglicherweise da auch so traumatische Gründe dann eine Rolle gespielt haben, ne? Ist letztlich vielleicht auch egal, aber Tatsache ist, dass ja auch durch sowas, durch so ein Erlebnis auch einfach so ein Eskapismus getriggert wird, dass man sich in solchen Gegenwelten wie Mittelerde dann vielleicht verlieren will oder die erschaffen will, ne? Also da kann man sich schon gut vorstellen, dass das ein Motor war, sich überhaupt noch so fiktional, narrativ auseinanderzusetzen, denn er hatte ja seinen Beruf, also er war ja nicht Schriftsteller, sondern er war ja irgendwie Gelehrter und Dozent. Professor. Und aber das kann schon sein. Und hier, da hast du schon recht, da sind so Parallelen tatsächlich zum Kriegsgeschehen des 20. Jahrhunderts auch wahrscheinlich.
Ja, du hattest mir diese Information auch gegeben, dass er da im Ersten Weltkrieg teilhatte an solchen verheerenden Schlachten. Das war dieser Stellungskrieg da in Frankreich. Dann habe ich das auch mit ganz anderen Ohren gehört, als es zu diesem ganz großen Schlachtenszenario kommt zum Schluss. Ich habe es ja hier schon gesagt, dass es in dem Hörspiel spielt das nicht so eine große Rolle. Und es wird sehr von der Verwüstung und von dem Grauen des Krieges erzählt. Von dieser Perspektive aus. Und fand es dann jetzt wieder im Abgleich mit dem Film ziemlich fahrig, der ja einen ganzen, den letzten Teil auf diese Schlacht konzentriert und wo es halt nur so dieses herrliche Fantasy Bud Spencer haut drauf und noch einmal und noch einmal. Also es wird ganz anders, es hat eine ganz andere Farbe als jetzt in dem Hörspiel. Also fand ich irgendwie schön zu sehen, dass hier diese Schlacht nicht so fetischisiert wird, sondern eher im Gegenteil.
Du hast im Vorfeld erwähnt, es gibt so Stellen, die dir da sprachlich aufgestoßen sind. War dir das zu archaisch hier oder?
Nein, Felix, in deinem wertvollen Skript von deinen geliebten Öffentlich-Rechtlichen, da habe ich dann auch gedacht, so, oh, naja, das war damals, da haben die noch gut die Hörspielskripte gemacht, das ist alles so schön. Ich würde gerne eine Szene hier dafür mal stellvertretend einspielen.
Güter und Hilfe, die wir den Menschen vom See verdanken, werden wir anständig bezahlen in angemessener Frist. Aber nichts geben wir unter Druck und Gewalt her. Nicht einen roten Heller.
Und da habe ich dann auch gedacht, so, oh mein Gott, roter Heller, das ist doch irgendwie Mittelerde, das ist eine Fantasy-Welt, ja. Und da habe ich nochmal nachgeschlagen, roter Heller, das bezieht sich eben auf eine Münze, ne, im Mittelalter, die natürlich wegen der Farbe so hieß und die kommt aus Schwäbisch Hall. Es gab ja damals ganz viele Fürstentümer, jeder hatte seine eigene Münze, seine eigene Währung und daher kommt das Wort ein roter Heller. Ja, und dann denke ich so, das irgendwie finde ich dann so schlecht gemacht, wenn du solche Floskeln, ne, wie auf dem Holzweg sein und so, wenn du das gar nicht bemerkst und die dann so einstreust. So, oder ist es so, dass es Schwäbisch Hall auch in Mittelerde gibt? Dann würde ich sagen, das ist richtig, das zu benutzen. Aber das ist doch nicht der Fall.
Doch, doch. Du hast richtig angenommen. Da gibt es auch Sindelfingen und Böblingen.
Also das ist jetzt vielleicht, oder kannst du dazu noch was?
Ich weiß es nicht genau, ich habe jetzt das Buch auch nicht hier liegen, das sind garantiert so Übersetzungsdinger. Wahrscheinlich hat er da, ich kann mir gut vorstellen, dass Tolkien im Englischen dann vielleicht auch so eine Währung dann genommen hat, die vielleicht aus dem Englischen so eine alte Währung ist. Vielleicht hat er sich da sowas zusammengebaut, ne? Man sagt ja auch so, keine Ahnung, den Taler oder sowas, ne? Also es sind ja auch so halb reale, halb fiktionale Währungen und vielleicht haben die dann so eine Herübersetzung dann irgendwie, haben ein deutsches Wort genommen, das ihnen dann einfällt.
Ja, das ist ja nur so, keine Ahnung. Das ist ja so eine Verstärkung, wenn man sagt, so, ich gebe dir gar nichts, du kannst denn, oder der rote Heller ist es nicht wert, das ist ja dann, da geht es gar nicht um die Währung selber, sondern das ist irgendwie, um zu zeigen, so, man möchte nichts zahlen und wenn man dann darauf ausweicht. An einer anderen Stelle, Felix, da musst du mir als Tolkien Experte auch nochmal helfen. Bilbo, da wacht auf, die Sonne weckt ihn und er schaut zur Uhr. Und dann denke ich so, hat er so eine Armbanduhr an und es geht ja auch mal 5 Minuten, ist mal eine Zeit, die gemessen wird. Ist Mittelerde eigentlich auch die Erde? Also sind die Zeiten von einem Tag und Nacht, sind die identisch? Hatten die Armbanduhren die Hobbits?
Ich glaube schon, dass der Sonnenlauf der gleiche ist. Ich überlege gerade, also Hobbits werden ja zum Beispiel irgendwie über 100 Jahre. Also die haben einfach eine andere Altersstruktur, aber es wird trotzdem in Jahren gerechnet und es sind schon die gleichen Jahre. Und die Meile ist ja auch die gleiche. Ja. Wir haben ja auch übrigens noch gar nicht darüber gesprochen, was so, weil es vielleicht auch nichts damit zu tun hat, aber da, in diesen beiden Büchern waren ja Karten auch drin, ne? Mit einem Maßstab auch, glaube ich sogar. Meine Brüder, kann ich kurz erwähnen, haben das mit einem Dia-Projektor an die Wand geworfen in ihrem Jugendzimmer. Also sie hatten getrennte Jugendzimmer, aber ich weiß nicht, wer gerade da drin gewohnt hat. Und dann haben die das mit Edding abgemalt an die Wand. Also wir hatten die Herr der Ringe Originalkarte aus dem Buch so einmal 1 Meter an der Wand dran. Das weiß ich noch.
Haben das die Eltern abgeschmissen?
Ja, die haben sie dann rausgeschmissen. Ich glaube, da war keine Tapete. Ich glaube, das war, konnte man halt einfach überstreichen, so, ne? Aber dass du praktisch beim Lesen, weil das ja sehr, sehr präzise auch ist von Tolkien, die Wege und wo es dann lang geht und so, das kannst du ja alles auf einer Karte anschauen. Deswegen glaube ich schon, kurz gesagt, dass diese ganze Welt schon den normalen, der normalen Physik auch gehorcht. Also wenn Bilbo eine Kartoffel in die Luft wirft, dann wird die auch mit einer ähnlichen Schwerkraft runterkommen und so weiter. Das ist schon recht ähnlich, glaube ich. Ich stelle mir jetzt auch das Pony der Hobbits nicht so anders vor als ein normales Pony. Ne? Ja, deswegen. Die haben auch eine Uhr.
Ja, das ist ja auch wichtig. Also wenn alles quasi auf den Kopf gestellt ist, Fantasy, dann hast du ja auch gar keine Gewissheiten, an die du dich klammern kannst. Dann kann ja auch alles passieren. Das hatten wir, als wir über Jan Tenner gesprochen haben, eine andere Hörspielreihe, die sich dann auch immer alles so erlaubt. Und dann wird's auch so ein bisschen pointless. Also man muss natürlich auch so geknechtet sein an eine irgendeine Form von Realität, die du zwar modulierst, aber die dann doch nicht unendlich anders sein kann, immer wieder. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine Szene, da heißt es, eine Spinne hatte im Baum ein Seil hängen lassen. Also warum hatte eine Spinne ein Seil? Also hat sich das geknüpft auch. Also ich war an einigen Stellen dann da nicht ganz so zufrieden, Felix. Mhm. Wo ich auch noch mal vielleicht bei dir vorsprechen möchte, also nachdem ich mich jetzt davon erholt habe.
Also ich habe das Hörspiel, nur zur Erklärung, ich habe das Hörspiel nicht gemacht. Ne?
Naja, aber ich meine, du hingst ja ziemlich drin, also mit deinen Brüdern. Mhm. Und ihr hattet keine verputzten Wände. Ich dachte immer, ihr seid so reich, du bist so reich aufgewachsen, dass so alles so mit Velour oder Samt tapeziert ist. Und dann sehe ich es dir, der Felix mit seinen zwei Brüdern an der nackten Wand malen und die Eltern sagen so, ey, ich habe aufgegeben, ne? Kümmer du dich.
Ich hatte vier Brüder, das ist die Wahrheit.
Ah, oh Gott.
Kannst du sie noch aufzählen? Johannes? Ja, Johannes, Paul, Georg und wie hieß der vierte?
Felix.
Ringo.
Ah, sehr schön. Ja, ich hatte auch mal, bevor ich jetzt zu dem Punkt komme, auf den ich wollte, ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben.
Ach.
Das hieß Kein Schlaf bis Lang Selbold. Und da hatte ich mir, weil mir das auch so gut gefallen hat mit diesen Karten immer in den Büchern, da hatte ich dann am Anfang so eine fiktionale Karte von Lang Selbold von Südhessen gemalt, also malen lassen, die dann auch so ein paar Sachen stimmten, ein paar Sachen stimmten nicht. Das fand ich eben auch so sehr fantasieanregend, dass es so ähnlich ist, aber dann doch anders. Und da habe ich das auch. Und aber wer weiß es nicht, ne? Tolkien, Linus Volkmann, das sind so diese Standardwerke, wo so Karten vorne drin sind.
Ja, absolut. Aber auf jeden Fall.
Aber gut, Felix, worauf ich nochmal hinaus wollte, ist, dass mich so die Figurensprache auch nicht so abgeholt hat. Es gibt ja Trolle. Es gibt Orks, das sind ja so die Gegenspieler und die klingen, als wären sie in der Strassberg Schauspielschule angewiesen worden und sprechen so ein bisschen wie so angebauerte Maschinenbaustudenten. Also es ist irgendwie nicht so, dass man das Gefühl hat, so, oh, das ist jetzt so was, so ein archaisches, anderes Wesen, sondern die Orks und die Trolle sprechen relativ elaboriert und irgendwie, es kommt, also ich finde, da ist sowas verschenkt worden. Also Max Gold macht doch auch immer diese so, ah, ich hab da Zwerge hier gestern bei Niedrigtemperatur im Thermomix. Also so, also ich will jetzt nicht so, dass es so überagiert wird, aber ich fand es so ein bisschen verschenkt, weil es sind ja ganz andere Lebensformen, denen man da begegnet und dass man die nicht so kenntlich gemacht hat. Oder geht es zu weit, der Wunsch?
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber man ist vielleicht auch da schon zu sehr von dem anderen Extrem geprägt, nämlich dass genau das die Stellen sind, wo jeder mit ein bisschen Ahnung von Filmhistorie erkannt hätte, dass die Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson ist, ne? Weil das ist ja alles, das ist ja original seine Bad Taste, Brain Dead, also diese ganzen frühen Splatterfilme, die er gemacht hat, das siehst du ja voll bei Herr der Ringe. Da plötzlich bricht sich das Bahn, da sehen die aus, schlimmer kann man sich nicht vorstellen, also viel too much, also fast schon so Comedy-mäßig, wie die Trolle da aussehen und die Orks, meine ich, die Uruk-Hai und so, das ist ja wirklich widerlich. Das finde ich fast too much, ehrlich. Und vielleicht hast du das auch ein bisschen im Hinterkopf, dass das so extrem gelabelt sein muss.
Ja, aber Trolle, also da erwarte ich ja schon jetzt nicht mehr eine normale Figur, sondern etwas, was sich so mehr abhebt. Und dadurch, dass du es ja nicht zeigen kannst, ja, Peter Jackson hin und her im Hörspiel, machst du es ja dann kenntlich durch die Art. Das heißt ja auch, sie haben eine sehr ungepflegte Sprache. Und ich finde, das fand ich so ein bisschen verschenkt. Also da hätte ich mir mehr gewünscht. Zum Beispiel bei den Spinnen geht es noch. Die Spinnen sprechen natürlich so, wie man sich so vorstellen würde, ist sehr schrill, ne, sehr viele Höhen irgendwie, ist ein bisschen unangenehm, klingelt so. Aber da gibt's noch eine Frage zu den Spinnen. Und zwar, Bilbo lenkt die dann ab und singt ihnen ein Lied. Können wir das mal hören? Was singt er denn da?
Ja.
Alte fette Spinne, spinn dich ein im Baum. Alte fette Spinne, siehst mich nicht im Traum. Atterkopf, Atterkopf, hast du keine Faden, fällst du aus dem Baum.
Atterkopf.
Atterkopf. Felix, ist das in deinem aktiven Sprachschatz drin? Ich höre es dich öfter mal sagen. Weißt du, was das ist?
Ich habe es gegoogelt und ich glaube, ich wusste es als Kind. Ich meine, das war früher ein Begriff, den man irgendwie dechiffrieren konnte. Äthorkoppe ist Altenglisch für Spinne. Du hast doch neulich erst erwähnt, wir waren zusammen in der Atta-Höhle. Wieso heißt die denn so? Ist das vielleicht eine Spinnenhöhle? Oder hieß das da so?
Ja, gebaut von unseren Vorfahren, den mächtigen Spinnen. Also ich habe auch geschaut, Atterkopp bei mir im Monsterhandbuch, also ist vielleicht jetzt nicht so geil wie Wikipedia, da steht eine widerwärtige, purpurne Kreatur, die aufrecht wie ein Mensch läuft und ein Gesicht einer Spinne hat. Und die Hände bestehen aus sichelförmigen Klauen.
Ja, gut.
Das auch so aufrecht läuft und das Gesicht einer Spinne hat. Nicht den Kopf einer Spinne, das Gesicht einer Spinne. Also mir gefriert es in Mark und Bein, Felix, wie du sagen würdest.
Ja, dann hat doch alles seine Richtigkeit. So soll es auch sein bei der Szene. Die Stimmen. Gandalf ist da natürlich zuallererst zu nennen, weil er so ein bisschen der väterliche Dude ist, der die Fäden zusammenhält, aber auch hier, wie auch beim Herr der Ringe, einfach dann immer mal weg ist, um es spannend zu machen. Das ist so geil. Ist halt so der Typ, der alles regeln kann, aber es wird hier an einer Stelle ja auch, glaube ich, erwähnt, so er hatte einen dringenden Termin oder so. Also irgendwann muss er weggeschrieben werden, damit die jetzt wieder gefangen genommen werden können. Total witzig. Wie hat dir die Stimme gefallen?
Nun, ihr habt es überstanden und ich bin sehr stolz auf euch, Mr. Beutlin.
Ja, Gandalf, natürlich auch für mich Sir Ian McKellen, leider, sorry, ne, bin ja natürlich, hab da auch ein ganz klares Bild und hätte mir den etwas bauchiger vorgestellt. Ich finde, der ist mir, es ist bescheuert, ne? Meine Fantasie ist einfach nur, dass ich die Filme auf das Hörspiel übertragen muss und das ist ja dann eigentlich auch wirklich. Kann ich mich nicht beschweren.
Die Stimme, wir haben sie ja eben schon gehört, von Bernhard Minetti. Der war hier schon 75 Jahre alt. Ich finde, das hört man ein bisschen. Das hat so was Gebrechliches und gleichzeitig so durch dieses Nasale ein bisschen zu gelehrt, finde ich. Also das wirkt eher lebensuntüchtig, als dass da jetzt jemand ist, der, keine Ahnung, wieder den Weg bahnt durch den Zauberwald. Aber eine besondere Stimme, das finde ich ja immer ganz geil, wenn du so eine Stimme hast, wo du denkst, hey, er klingt total komisch irgendwie. Also mir hat es ganz gut gefallen, aber irgendwie hat er auch gar nicht so eine wahnsinnig tragende Rolle eigentlich in dem Hörspiel. Ist mir wieder aufgefallen.
Nee, diese Ambivalenz kommt da dann auch wieder so zum Tragen. Ich glaube, so bei Harry Potter hat sich das ja dann auch irgendwie so weitererzählt, dass diese ganz weisen, bärtigen Figuren mit so Zauberer-Swag, dass die eigentlich gar nicht so positiv immer nur agieren und dann auch mal absent sind oder man ist sich nicht so sicher. Man hat auch schon so das Gefühl, auch hier, Gandalf lässt sie so ein bisschen hängen. Aber jetzt eine interessante Stimme. Du hast schon vollkommen recht, Felix.
Ja, dann Bilbo natürlich. Sehr viel Redeanteil. Er ist ja nun mal auch die Hauptfigur. Gesprochen von Horst Bullmann.
Ich hätte es mir denken können.
Kennt man vielleicht vom Traumschiff. Also man hat tatsächlich, wer ein bisschen älter ist, hat ein Gesicht vor Augen, wenn man den googelt. Den Namen hatte ich jetzt nicht so präsent. Wie fandst du?
Furchtbar. Also der ist für mich irgendwie, weil er ja die Hauptfigur ist, ne, namensgebend. Also mich hat total gestört, dass man seinen Dialekt hört. Also ich habe dann auch nochmal nachgeschlagen, er ist geboren in Dessau, das ist in Sachsen-Anhalt und man hört, dass er immer mal was Sächsisches drin hat. Aber man kann jetzt denken, so oh, Linus, ne, der alte Wessi, jetzt will er uns das noch kaputt machen. Ja. Können wir mal ein Beispiel hören?
Ich bin sicher, dass er in euren Händen besser aufgehoben ist.
Besser. Und auch bei Gandalf habe ich so einen Dialekt rausgehört, den konnte ich nicht so zuordnen. Er sagt einmal so, ich zeige euch den Weg, wo ich auch nicht weiß, was für ein Weg. Das ist der Weg, mein professioneller Freund. Aber das ja hat mich so ein bisschen irritiert, dass immer mal wieder so Dialekte einfließen, die nicht gewollt sind. Weißt du, wenn du das benutzt, dann macht es ja total Sinn. Wenn du damit irgendwas darstellen willst, okay. Aber wenn du jemandem zuhörst, der seinen Dialekt nicht im Griff hat, dann ist es irgendwie in so einer Inszenierung, finde ich, ein Fehler. Bei mir hört man ja, ich höre es selber die ganze Zeit, ich sage immer weil er das gemacht hat. Das heißt ja weil, das ist ja auch Dialekt. Man hört, dass ich aus Hessen irgendwie komme, das ist mir unangenehm. In einem Podcast, wo es ja darum geht, dass ich jetzt hier authentisch rede, finde ich es nicht so ein Problem. In einer Welt, in der scheinbar auch Schwäbisch Hall gibt, gibt es hier aber auch scheinbar auch irgendwie Dessau, weil man das so ein bisschen an der Hauptfigur raushört. Ist dir das jetzt aufgefallen und früher wahrscheinlich nie?
Mir fallen da schon Dialekte auf, dennoch würde ich dir widersprechen und sagen, dass man das so ausspricht, weil du sagst ja auch, habe ich neulich gelernt, ich will jetzt nicht altklug klingen, ich habe es original vor 4 Tagen erst gelernt, weil ich selber falsch mache aufgrund meines armseligen Dialektes, man sagt ja nicht König, man sagt König. Wenn da kein, wenn das ein am Wortende ist, dann wird das GCH ausgesprochen.
Okay.
Das ist Hochdeutsch.
Felix.
Also müsste eigentlich auch Weg heißen.
Also dann lass uns auf jeden Fall mal die Szene mit dem Weg auch hören. Das sagt Gandalf jetzt, der kommt ja, Bernhard Minetti ist in Kiel geboren. Also er ist nicht dahingehend verdächtig, dass das jetzt sächsisch ist. Wir hören es mal.
Ihr werdet sehen, welchen Weg ich gehe.
Das ist die Hochsprache, Felix. Das ist mir wirklich völlig neu. Aber möglicherweise ist es so. Ne? Ich höre mich ja selber reden und weiß, da stimmt irgendwas nicht. Also vielleicht ist es ja so.
Tja, keine Ahnung.
Mich hat das erinnert an Josef Filzmeiers Verfilmung von, Achtung, Stalingrad. Du hast es ja vorhin angeteased. Das ist ein deutscher Kameramann und Regisseur und der hat eben Stalingrad verfilmt, also diese Schlacht da im Zweiten Weltkrieg, diese ganz verheerende und da reisen, da sieht man dann, man begleitet halt diese Soldaten, die da an die Front gefahren werden und die haben halt alle so unterschiedliche Dialekte und das ist am Anfang auch irritierend, aber es entspricht irgendwie sehr, es finde ich sehr naturalistisch, dass das eben so belassen wird und dass man eben auch sieht, dass da ganz aus ganz vielen Regionen deutschsprachigen Regionen, die Leute da zusammengekommen sind, also später ja dann auch noch irgendwie verbündete Heere oder Eingemeindete, aber da fand ich das toll, bei den Hobbits und so mit diesen, dass ich dann immer gehört habe, der eine kommt daher, der andere kommt daher, habe ich es als Manko begriffen. Felix, nenn mich kleinkariert, nenn mich Arschloch, aber so ist es.
Okay, dann hören wir doch mal, aus welchem Teil Deutschlands diese Figur zu kommen scheint. Wir haben sie vorhin schon gehört, aber wir gönnen sie uns einfach nochmal, weil es so schön ist. Hier ist Gollum.
Vielleicht mag das ja Rätsel. Was weiß man?
Ja, gesprochen von Jürgen von Manger, der auch, ich habe mir da mal so YouTube-Sachen angeschaut, das ist ja auch so jemand, der so literarischer Kabarettist war und sowas. Ne? Ich kenne den jetzt nicht, aber die Stimme erkennst du kaum wieder, weil das ist ja so ein richtiger Act hier. Also das ist ja wirklich ganz interessant auf jeden Fall. Da ist ja Gollum wirklich so auf halb verrückt tatsächlich intoniert. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also da finde ich es sehr gut. Jürgen von Manger ist ja auch jemand, den man sehr mit einer Region verbindet. Also das ist ja so ein Ruhrpott-Kulttyp. Der hat ja später dann auch eine irgendwie Comedy-Serie, glaube ich, sagt man nicht dazu. Es gab irgendwie Techtmeier irgendwie im ARD, dann irgendwie so ein bisschen aus Kabarett und was Lustiges. Er ist dann aber auch relativ bald verstorben. Und sowas wie Gerhard Polt für Bayern ist er, oder Familie Heinz Becker, wenn du das noch kennst, für Saarbrücken. Mhm. Da war dann eben hier Jürgen von Manger alias Techtmeier so für den Pott. Und ich finde, das hat er sehr gut, das löst er gut auf. Das hört man nicht raus. Man denkt jetzt nicht hier, ja, der Gollum, der kommt aus der Zeche. Gott, ich kann überhaupt keine Dialekte nachmachen. Sorry, aber ich kann sie gut hören, Felix. Das musst du mir lassen. Ich finde den sehr gut, weil er gerade Gollum ist sehr natürlich aufgeladen von den Filmen. Da braucht man ja gar nichts sagen. Also auch wie da gesprochen wird. Andreas Fröhlich macht es ja in dem ersten Teil, in der deutschen Version, der von den drei Fragezeichen. Und ich finde, das hier ist aber auch gut. Also gerade so eine kenntliche Figur dann auf eine andere Weise kenntlich zu machen. Hm. Wie ist es für dich?
Ja.
Oh Gott. Oh.
Ja, nee, genau. Es ist ja auch schwierig, ich meine, es ist ja auch total interessant und gibt ja auch eine Steilvorlage, das Wesen, das da in der Dunkelheit hockt und im Prinzip nur alle zwei Jahre mal mit irgendwem redet wahrscheinlich und sonst die meiste Zeit mit sich selber. Also da brauchst du ja auch sowas, wo du dann gerade erst so, wo die Stimmbänder gerade erst so aufwachen, ne, wenn dann kommuniziert wird. Also das ist schon spannend auf jeden Fall, bestimmt sowas zu sprechen, wenn man es kann. Und es ist hier gut gelöst, hat für mich gut funktioniert, diese Illusion.
Das Wesen, das zwei Jahre lang in der Dunkelheit hockt und immer nur alle paar Jubeljahre
mit dem redet. Ich dachte gerade, als du es gesagt hast. Ich dachte auch gerade, so Gollum aus der Zeche, da ist doch schon eigentlich, ist doch schon ein kompletter Pitch fertig. Ne? Also stellt euch vor, wir machen nochmal Herr der Ringe, aber es spielt in sich Bottrop oder so. Ne? Warum nicht?
Genial.
Kann man sich gut vorstellen.
Ja, mit Atze Schröder als Gandalf.
Sehr gut. Ja, hast du noch irgendwie einen Sprecher? Wie gesagt, über Frauen muss man nicht reden, denn das machen fast keine mit.
Genau.
Nur ganz am Rand.
Ich würde sagen, wir belassen es jetzt hier mal dabei. Hört es euch an, lieber. Und
ja,
ich habe auch nicht das mit den Doppelungen der Stimmen. Das ist tatsächlich, da würde ich dem Hörspiel Unrecht tun, wenn ich sagen würde, man hört das. Ne? Also die Zwerge werden irgendwie von einem gesprochen, alle. Aber die haben ja auch nicht so viel Text.
Was ich am Rand noch erwähnt wissen wollte, das gibt's ja, glaube ich, auch bei Theo Lingen, das Phänomen. Früher hat man das scheinbar so gemacht. Hier der Erzähler Martin Benrath, wir können ihn auch noch mal ganz kurz einspielen.
Bevor er einsam tief, tief in die Finsternis unter das Gebirge kriechen musste.
Der heißt gar nicht Martin Benrath, sondern der heißt eigentlich Krüger mit Nachnamen. Und weil es früher eben Hardy Krüger gab, diesen Superstar, diesen Deutschen, hat dann Disponent oder irgendwo zu ihm gesagt, du kannst jetzt nicht Krüger heißen, weil sonst wirst du die ganze Zeit verwechselt. Du musst dir einen anderen Namen geben. Und dann so, ja, aber keine Ahnung, ich habe keinen anderen Namen. Ja, wo kommst du her? Ja, aus Benrath. Und dann hieß der so. Tolle Geschichte, also außer man kommt jetzt irgendwie, ich weiß nicht, aus, wie heißt das nochmal, wo immer die Staus sind in NRW, da gibt es so ein paar ganz Neukirchen-Flünn. So will ich nicht mit Nachnamen heißen oder Kaiserslautern, weiß ich nicht.
Ja, oder Carmener Kreuz,
genau, ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Köln-Zollstock, nee, mache ich nicht. Aber da habe ich mir überlegt, so du wirst ja ganz oft verwechselt auf der Straße, nee, aber vor allem auch im Internet. Du wirst ja ganz oft verwechselt mit, nicht mit Elisabeth Volkmann, sondern es wird immer vermutet, ist vielleicht Linus verwandt gewesen mit Elisabeth Volkmann, der berühmten Schauspielerin und Sprecherin von Marge Simpson unter anderem, mittlerweile verstorben. Wie ist das für dich, wenn du dir da jetzt einen Nachnamen hättest geben müssen? Linus Hanau oder so? Wäre das was für dich?
Ja, Hanau, das käme bestimmt sehr gut jetzt. Ich bin ja in Maintal aufgewachsen, ich müsste Linus Maintal heißen. Aber es gibt doch immer so diesen Gimmick, dass wenn man einen geilen Künstlernamen will, dann müsste man den Namen der Straße, in der man aufgewachsen ist und das erste Haustier, der Name von dem ersten Haustier. Ich glaube umgedreht. Und ich würde dann heißen Nelly Vogelsberg. Das wäre mein Pornoname. Genau, so legt man seinen Pornonamen fest. Meiner wäre Nelly Vogelsberg. Wie wäre deiner, Felix? Ich gebe dir mal eine Zeit lang deine erste Straße und dein erstes Haustier zu.
Das weiß ich alles. Kein Problem. Habe ich eben im Kopf live schon gemacht.
Geil.
Das ist aber so sprachlich sehr kompliziert. Also zuerst der Name, dann?
Ja, der Name des Haustiers, das ist ja eher dann ein Vorname, ja.
Max auf der Steige. Auch sehr pornomäßig. Sehr, sehr pornomäßig, aber
perfekt. Max gut. Auf der Steige und Nelly Vogelsberg präsentieren den nächsten Podcast-Pitch. Mal gucken, was wir mit dem Namen alles reißen werden.
Ja, Erotik-Podcasts sind sehr erfolgreich, ich glaube. Das wird das Feld schon bestellt sein, aber ich glaube, du hast dich ja auch schon angenähert mit diesem ganzen Sex. Wo habt ihr schon mal Sex gehabt? Damit kann man ja schon mehrere Folgen voll machen.
Du hast das Wort Sex viel öfter verwendet in dieser Folge. Hier glaubt dem Mann kein Wort. Und aber wir fragen uns natürlich alle noch, was war Max für ein Tier? Chinchilla?
Ein Kaninchen.
Ah, süß. Felix.
So, ach, toll. Ja. Dann würde ich sagen, das war's schon. Denken jetzt alle, die neu in diesem Podcast sind, aber ich habe es wieder vergessen zu erwähnen. Wir haben sogar noch ein Quiz am Ende. Also wer jetzt diese zwei Leute hier von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, die jetzt noch da sind und da schon 16 Seiten geschrieben haben auf ihrem Laptop von 1987, die werden überrascht sein. Es kommt sogar noch ein Quiz. Vielleicht bist du es da auch noch besser als ich. Kann gut sein, ehrlich gesagt. Willst du dein Quiz haben?
Selbstverständlich. Also los jetzt.
Ja, ich hätte so vieles machen können, aber ich wollte mich jetzt nicht total in den Untiefen von Mittelerde verzetteln. Wir haben noch gar nicht über Silmarillion gesprochen zum Beispiel, merke ich gerade. Ne? Aber machen wir vielleicht auch jetzt an dieser Stelle nicht mehr. Ich stelle dir eine ganz banale, keine Angst, eine ganz banale, einfache Frage. Oh Gott, er ist so nervös.
Ja, ich wüsste nicht mal die Namen von diesen Zwergen, wenn du mir jetzt sagen würdest, ist das einer der Zwerge? Keine Ahnung.
Tolkien Eichenschild. Nein. Ist ganz einfach. Wie hieß das Buch zum kleinen Hobbit in der deutschen Erstausgabe 1957? Ich gebe dir 4 mögliche Titel zur Auswahl. Googlest du gerade?
Nee, ich versuche ganz nah ranzugehen, um zu gucken, wie du guckst. Weil
wenn du googelst, okay.
Hände in die Luft, ich will nur gucken, wie sich dein Gesicht verändert.
Alles klar, Hände bleiben oben. Er liest trotzdem irgendwas.
Nein, ich versuche dich zu lesen, Alter.
Ich lese einfach vom Zettel, aber ich gucke dich gar nicht an. Also, wie hieß das Buch zum kleinen Hobbit in der deutschen Erstausgabe 1957? Kleiner Hobbit und der große Zauberer. Oder hieß es Der Hobbit und die 13 Zwerge? Oder hieß es Der kleine Hobbit und ein böser Drache? Oder hieß es Die spannenden Abenteuer des kleinen Hobbit Bilbo.
Mist. Ich habe das Original gar nicht. Ich habe nur auf dich geguckt und versucht, es an,
das hast der, du nicht mitgeschrieben.
An der Tonhöhe. Nee, ich hab nicht gehört, was du gesagt hast. Ich habe es gefühlt. und würde sagen, ich habe jetzt das letzte gerade noch so wahrgenommen. Das finde ich klingt so banal, dass man denken würde, daraus würde man keinen Quiz ableiten. Weil da würde man dann nicht sagen, so ach guck mal, sondern man würde ja so das Quiz aufziehen an irgendwas, was so ein bisschen spezieller ist. Also ich würde jetzt so vom Feeling her, ne, ich habe dich ja versucht eben zu sensen, beim zweiten hatte ich so das Gefühl, könnte es gewesen sein. Aber kannst du jetzt nochmal sagen und ich höre einfach auch mal zu.
Ja, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Also, kleiner Hobbit und der große Zauberer. Der Hobbit und die 13 Zwerge. Der kleine Hobbit und ein böser Drache. Die spannenden Abenteuer des kleinen Hobbit Bilbo.
Okay, also ich finde, Hobbit und die 13 Zwerge ist ja wirklich, das ist ja, das, also wenn das jemand benutzen würde, das ist ja haarsträubender Scheiß. Also, ich weiß nicht. Ich würde es am liebsten mit dem Drachen nehmen. Schwierig. Ich entscheide mich trotzdem für meine Intuition. Ich sag das Zweite. Also
das Zweite.
Mit den 13 Zwergen.
Ines meint, der kleine Hobbit oder Hobbit. Es gibt ja tatsächlich auch danach gab es noch unterschiedliche Titel im Deutschen. Das Original, das Deutsche, hieß Der Hobbit und die 13 Zwerge. Und diese Antwort ist leider falsch.
Ja, das klingt aber
die richtige bescheuert. Antwort wäre gewesen, und das finde ich grammatikalisch so geisteskrank, das hättest du eigentlich merken müssen, dass das der Auslöser war, dass ich diese Frage gestellt habe. Die richtige Antwort ist kleiner Hobbit und der große Zauberer. Das finde ich so einen unfassbaren Titel. Kleiner Hobbit und der große Zauberer. Also kleiner Hobbit und großer Zauberer hätte ich akzeptiert, der kleine Hobbit und der große Zauberer. Aber kleiner Hobbit und der große Zauberer erschien im Paulus Verlag Recklinghausen 1957, ist so wack. Dennoch sage ich, wenn ihr zufällig das Buch zu Hause rumliegen habt und ihr braucht es nicht mehr, schickt es uns. Ich sage nicht, was ich damit mache, aber vielleicht stelle ich es mal online und versuche es zu verkaufen. denn ich glaube, das ist ganz schön was wert.
Ach so.
Aber, naja, so ist es. Ja, hast du es mal wieder nicht geschafft? Meistens schaffst du es ja, muss man den neuen Hörenden sagen. Aber heute hat es nicht geklappt. Da hat ihn seine Intuition leider verlassen.
Ach, ich habe ja auch eigentlich keine Intuition, aber du bist halt so ein offenes Buch. Aber jetzt hast du es ja wirklich wie beim Pokern gemacht. Da, ja. Wer mal Pokern im Fernsehen gesehen hat, dann ziehen die teilweise eben so einen Zylinder auf und eine Ganzkörper-Sonnenbrille. Gut, Ganzkörper-Sonnenbrille, ja. Also Ganz-Kopf-Sonnenbrille. Und so hast du dich eben auch weggedreht. Deshalb konnte ich es nicht
erkennen. Ja, ich habe es absichtlich sehr monoton gesprochen, weil ich große Angst hatte, dass ich mich verrate durch meine hysterische Stimme.
Ja, ja, bei einem dann immer so ganz schrill.
Genau. Ja, und jetzt aufgepasst.
Ja. Da hatte ich drauf gehofft. Nein, Felix, da habe ich meinen Meister in Mittelerde gefunden. Das will ich dir neidlos anerkennen. Vielen Dank.
Ja, das war unsere Folge, unsere erste, möchte ich betonen, zu Mittelerde. Viele haben ja schon längst drauf gewartet. Es kam ja auch etliche Male per Mail die Forderung, dass wir das machen. Und ich glaube, es lief so gut, dass wir einfach beim nächsten Mal weitermachen können. Wir machen erst Herr der Ringe und dann machen wir das Silmarillion als Hörbuch. Das magst du doch so gerne mal. Hörbücher hier reinschmuggeln. Oder was kommt als nächstes?
Auf jeden Fall. Oh, ich bin ja dran. Ich kann sagen, schwierig. Ich sag mal, es geht auch um Ernährung. Ne? Um ein bisschen zeitgemäßere Ernährung in einem Hörspielzusammenhang.
Klingt mega spannend. Ich freue mich schon tierisch.
Ja, gegen Tolkien kann man ja nicht mehr anstinken. Was? Jetzt müssen wir wieder zurück ins Banale. Ne? Jetzt wird glutenfrei gegessen oder so.
Das stimmt, ja. Wir schwingen uns jetzt mal auf die Adler, die wir auch vergessen haben zu erwähnen, und fliegen Richtung Sonnenuntergang. Macht euch einen schönen Tag und wir sprechen uns in 2 Wochen wieder. Ich sag tschüss.
Tschüss.
Aus Name der Rose.